Hallo Leute und willkommen zum letzten GameStar Tech Talk 2025. Und weil es eben der letzte ist, habe ich mir Vera und Max hier geschnappt, um nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was ist Gutes passiert, was ist Schlechtes passiert? Worüber wollen wir uns einfach so unterhalten? Was hat uns persönlich bewegt in diesem Jahr? Ja, erstmal hallo an euch zwei. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Grüß Gott.
Ja, womit steigen wir ein? Ich hätte jetzt mal kurz gesagt, einfach damit, wo wir in diesem Jahr auch mit eingestiegen sind, so ein bisschen, um ein bisschen reinzufinden, denn Vera und ich waren ja auf der CES 2025 und das war eine total coole Erfahrung. Ich war zum ersten Mal da, ich glaube Vera, du ja nicht, ne? Für dich war es nicht das erste Mal.
Für mich war es nicht das erste Mal, für mich war es das dritte oder vierte Mal tatsächlich auf der CES. Also ich war schon ein paar Mal da. Ich wusste dementsprechend auch, was mich erwartet. Aber es ist immer wieder sehr beeindruckend in Las Vegas und überhaupt auch die sehr große, große Messe, die da stattfindet. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin also unfassbar viele Schritte gelaufen. Ich glaube, ich habe das irgendwann Anfang des Jahres, habe ich das mal zusammengerechnet. Ich glaube, es waren über die 3-4 Tage, die wir dort waren, irgendwie 90.000 Schritte oder so, die ich gemacht habe.
Ja, also ich habe es nicht gerechnet, Aber man läuft unglaublich viel. Vor allem, man unterschätzt es ja auch. Man ist dann da und man guckt auf Google Maps, naja, da geradeaus die Straße runter halt, ne? Aber es ist so riesig einfach alles, wenn man deutsche Ausmaße gewohnt ist. Und dann ist man in Las Vegas so selber eine ganz andere Nummer. Und ja, es gibt, ja.
Das ist komplett irre, ja.
Ich glaube, deswegen läuft auch niemand in Amerika. Also du siehst, es gibt ja keine Spaziergehkultur in Amerika, weil da eben alles so unfassbar weit und langläufig ist irgendwie.
Wobei ich finde, bei Las Vegas, ich war auf der CES auch schon 3 oder 4 Mal, da ist es noch mal härter, weil die Gebäude so groß sind. Ich hatte auch mal irgendwie ein Frühstück in irgendeinem Hotel, ich kann es euch nicht mal sagen, was das war. Und dann so, Convention Center, das ist ja quasi um die Ecke und dann läufst du die Straße runter und das war hinten, wo der Trump Tower steht. Und dann dachte ich, ja, da läufst du schnell hin. Ich bin eine Stunde gelaufen, obwohl das für uns oder auf der Karte nur um die Ecke aussah. Und das ist querlich, wenn man Termine hat, weil du das unterschätzt.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem schon auch schon im Hotel, wenn du da bist. So. Du willst was frühstücken gehen, du musst dich erstmal zurechtfinden, du läufst da eine Viertelstunde hin, du fährst irgendwie 2 Minuten Aufzug gefühlt, außer es ist so ein super schneller Aufzug, was ja sowieso meistens ist. Also ja, ist das crazy, wie die Kids sagen. Aber ja, es gab natürlich auch eine Menge Technik zu sehen auf der CES. Super viele spannende Sachen. Ich persönlich finde ja, also einerseits Gaming-Sachen bin ich natürlich tief drin, das interessiert mich immer, aber auch die ganzen, ja, was auf der Gamescom so ein bisschen die Indie-Booth ist. Das gibt es ja auf der CES auch mit so kleineren Unternehmen, die ihre ja experimentellen Geschichten vorstellen, wie irgendwelche Ultraschall-Zahnbürsten, was ich getestet habe. Also da gibt es mega, mega spannende Sachen. Das fand ich zum Beispiel echt witzig. Da war so ein französisches Unternehmen, die wirklich so wie so eine Schiene einfach hatten, so eine Zahnbürste. Und die hast du dir einfach so reingesteckt und hast draufgebissen und hast so ein bisschen hin und her geschoben. Das fand ich ziemlich interessant. War ganz cool. Gab es da was für dich, Vera, was da so dein Highlight war?
Boah, ich hatte viele Highlights. Es ist ja wieder ein Jahr her, deshalb da erwischte mich jetzt ganz kalt. Ich glaube, ich erinnere mich an diese ausfahrbare Tastatur. Das fand ich cool. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
Wie kann man sich das vorstellen? War die so, die hast du, also wieso ausfahrbar? Einfach um so die in 2 Teile aufzuteilen von der Hand her? Oder?
Die war in 2 Teile aufgeteilt, genau. Und die hast du quasi mit Gestensteuerung, konntest du die irgendwie bedienen. Und dann sind halt Teile ausgefahren, die du dann benötigst für deine Hände. Ich hätte es mir vorher noch mal angucken sollen, bevor wir jetzt darüber reden.
Bist du beleidigt?
Aber also das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Der Spiegel von Withings ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Ja, das war so ein smarter Spiegel. Rum, ne? Genau, ja. Wo man sich dann auf so ein Pad gestellt hat. Und dann hat der Spiegel eben angezeigt, die Atmung, die Herzfrequenz, die, keine Ahnung, empfohlenen Kalorien für dein Gewicht und so weiter und so fort. Das war aber, glaube ich, nur ein Konzept. Und das finde ich auch so geil an der CES, dass es halt super viele Firmen sich da hinstellen und nicht und kein fertiges Produkt präsentieren, sondern auch einfach Konzepte präsentieren von geilem Tech-Zeug, woran sie irgendwie vielleicht gerade arbeiten oder was dann so ähnlich vielleicht in ein paar Jahren kommen könnte. Und deshalb mag ich die CES auch super gerne. Die ist ein bisschen anders als die IFA. Die IFA ist ein bisschen ernster, habe ich das Gefühl.
Ja, so könnte man das sagen. Ich hatte es gerade auch im Kopf. Ich denke mir mal so, ich würde mir wünschen, dass die IFA so ein bisschen mehr ist wie die CES. Und wie du sagst, da siehst du halt auch mal echt auf gut Deutsch abgefahrenen Scheiß. Und ja, das ist ja auch der Spaß an der Sache. Aber die IFA ist so ein bisschen, du sagst ernster, ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen biederer. Ja. Die könnten da ein bisschen mehr aus dem Pushen kommen und auch ruhig auch mal was Abgefahrenes zeigen. Das heißt jetzt nicht, dass man auf der IFA nicht abgefahrene Sachen sehen kann, aber bei der CES ist das mehr so im besten Sinne amerikanisch so ein bisschen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, was, das stimmt. Und weshalb wir ja überhaupt da waren, Jan, war ja Nvidia.
Ganz genau. Das war auf jeden Fall eine riesige Nummer. Ich war auch sehr überrascht, wie das Ganze vorgestellt wurde. Ich weiß nicht, warst du schon mal vorher auf so einer Vorstellung von Nvidia?
Von Nvidia nicht, ja. Aber natürlich auf anderen ähnlichen Pressekonferenzen. Bei Nvidia hat es aber fast so Konzert-Vibes gehabt,
genau,
habe ich das Gefühl, oder?
Genau, da war ich gerade drauf raus. Es war in einer riesigen Konzerthalle, es war nicht in einem kleineren Saal und da wurde eine Pressekonferenz abgehalten. Es war richtige Konzert-Vibes. Man kam da rein, riesige Konzerthalle. Keine Ahnung, stellt euch vor, ich weiß nicht, Schleierhalle Stuttgart oder so. Man geht gerade aufs Konzert von seinem Lieblingsmusiker, man kommt dann in so eine Halle rein und das ist einfach in einem Hotel. Ne? Also um mal die Ausmaße nochmal mehr vorzustellen, das ist an sich ein Hotel, da ist schon ein Casino drin, dann ist da diese riesige Konzerthalle drin, man kommt da rein, es läuft Musik, man sucht sich irgendwie seine Plätze und so, das war so verrückt einfach. Und
ich fand aber auch die Stimmung, also von der Stimmung her, ich war schon öfter auf so der Größenordnung von Pressekonferenzen, auch wenn du bei Apple oder bei Google sitzt oder so, ne? Ist ja auch so groß. Und füllt auch eine Konzerthalle im Endeffekt. Aber so von der Stimmung war es komplett anders, weil das ganze Publikum das gefeiert hat, wie als ob da, weiß ich nicht, Taylor Swift auf der Bühne steht oder so.
Ja, ne? Absolut.
Und ja, also muss ich euch immer was fragen tatsächlich. Würdet ihr dann sagen, dass so Pressekonferenzen von irgendwelchen anderen Größen, weiß ich, Google, Samsung, sucht es euch aus, mehr so Popmusik sind und das war so ein bisschen Punkrock? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Boah.
Bei Nvidia. Sind die mehr Punkrock? Ich habe mit Nvidia tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte.
Mittlerweile würde ich es fast andersrum behaupten. Naja, ist Nvidia Mainstream-Pop und der Rest geht in die Punk-Richtung, weil die überall ihre Fingerchen drin haben. Die sind einfach in so vielen Bereichen, weil so überall mittlerweile KI drin steckt und die liefern halt 80% so der Hardware für KI-Rechenzentren und so weiter. Und ja, die bemühen sich ja auch, was Software und Schnittstellen und so angeht. Also die sind mittlerweile so krass vertreten. Da würde ich den Vergleich eher umtauschen. Und so hat sich's auch ein bisschen angefühlt. So Jensen Huang, der CEO von Nvidia, der fühlt sich da auch schon so ein bisschen wie Popstar, Rockstar mäßig an. Und der hat es auch langsam... Ich glaube, der genießt es mittlerweile. Früher war das nicht so. Wir hatten es damals auch schon, dass der sich ein bisschen verändert hat. Früher war es ihm eher so unangenehm, so ein bisschen auf der Bühne zu stehen und das vorzustellen. Oder es kam einem zumindest so vor. Und mittlerweile hat er den Dreh raus. Vielleicht hat er einen guten Schreiber gefunden. Vielleicht fühlt er sich mittlerweile einfach wohler. Vielleicht beides. Aber der macht da seine Show. Der reißt Witzchen. Der stellt seine Sachen vor. Man merkt, der hat Spaß dabei einfach. Und ich glaube, deswegen ist es auch so eine coole, lockere Stimmung da gewesen. Vor allem, weil es halt auch ein buntes Publikum war. Ne? Also da waren dann Leute wie ich, die halt hauptsächlich die neuen Grafikkarten sehen wollten. Da sind dann irgendwelche Marktanalysten und was weiß ich, was da nicht noch alles dabei ist. Ne? KI-Fans, sage ich jetzt einfach mal. Komplett buntes Publikum. Und ja, war ein Erlebnis, auf jeden Fall.
Absolut, ja, fand ich auch. Also fand ich wirklich spannend, wie Nvidia das aufzieht im Vergleich zu anderen Unternehmen, die dann so eine Pressekonferenz halten.
Ja. Ich bin neidisch, weil ich finde, unter uns Pastorentöchtern, ich finde Pressekonferenzen meistens einfach furchtbar öde, weil da stehen halt irgendwelche Leute vorne, die erzählen dir irgendwas und denkst dir so, ja, ist ja schön und gut, ich will es ja am liebsten selbst ausprobieren, deswegen bin ich ja eigentlich hier. Aber wenn es so ein bisschen, wenn Jensen Huang da so ein bisschen mehr aus sich rauskommt und das auch ein bisschen mehr Gaudi ist, in Anführungszeichen, dann macht das, dann nimmt man auch mehr mit, finde ich. Also wenn du da sitzt auf dem Stuhl und guckst so auf diese Bühne hoch und denkst dir, mein Gott, hoffentlich sind sie bald fertig.
Ja, und die können das ja auch mittlerweile echt gut präsentieren. Jetzt nicht nur er selbst, sondern auch die ganze Präsentation macht ja richtig was her. Und da, die wissen schon, wie sie jetzt Stimmung machen und selbst für Themen begeistern, zumindest wenn man da vor Ort ist, die einen normalerweise überhaupt nicht interessieren. Also gerade so Logistik, künstliche Logistikzentren und du denkst, sitzt da so, oh mein Gott, ja, Mann, Logistik, voll gut. Also das ist schon faszinierend auf jeden Fall.
Ich fand es aber nicht so interaktiv, wie man es zum Beispiel von Google kennt. Also Max, du hast ja eben gerade gesagt, so Pressekonferenzen eher so ein bisschen langweilig. Ich finde, es kommt drauf an, wo du bist, bei welchem Unternehmen. Also ich saß auch schon in Pressekonferenzen, wo ich echt eingeschlafen bin. Also so, weiß ich nicht, typische Haushaltsgerätefirmen, wo du so denkst, oh ja. Also, was der Kühlschrank jetzt kann, das interessiert mich echt null. Ist halt ein Kühlschrank, mein Gott. Aber bei Google zum Beispiel sind die Pressekonferenzen immer auch so ein Stück weit interaktiv. Heißt, die führen dann natürlich live auch immer irgendwelche Features vor. Und das macht es natürlich dann nochmal spannend. Ich muss sagen, ich bin eigentlich recht gerne bei so Pressekonferenzen, weil es irgendwie auch Themen sind, die mich dann interessieren.
Ja, so, und man ist halt auch so am Puls der Zeit, ne? Also genau, wenn man halt da vor Ort ist, dann ist man halt so live da und der Erste, der es mitkriegt, oder einer der Ersten, der es mitkriegt oder dies mitkriegt.
Ja.
Und das ist schon eine coole Sache.
Die einzige Verbindung, die ich zu Google und CES habe, das ist eine Anekdote, das war 2018, da hat es tatsächlich geregnet und das passiert in Las Vegas jetzt nicht so oft. Die Stadt steht mitten in der Wüste und da stand das Wasser wirklich auf den Kreuzungen. Die haben ja auch kein richtiges Abwassersystem und die sind auch nicht darauf vorbereitet. Und dann ist der Regen ins Convention Center reingetropft auf den Stand von Google. Dann gab es einen Stromausfall und dann sind die Google-Menschen, die halt an diesem Stand waren, dafür angestellt waren, rumgelaufen und haben halt dann so das Zeug bei den Leuten beworben, weil ihr Stand halt nicht beziehbar war, weil es da reingeregnet hat.
Ja.
Das verbinde ich mit Google und CES.
Aber ja, um zurück zu Nvidia zu kommen, denn das ist so ein bisschen der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, so als mein persönliches 2025-Thema. Die RTX-Grafikkarten, die da vorgestellt werden, so cool Logistik auch war bei der Präsentation, hat es mich hinten raus dann doch nicht so gejuckt. Da habe ich mich lieber mit der RTX 50er-Reihe beschäftigt. Ihr seid da beide nicht so sehr drin, wenn ich richtig bin, oder?
Ich fürchte, da musst du jetzt alleine durch und wir können dumme Fragen stellen.
Oh ja, genau. Sufi.
Wir können uns Fragen bombardieren.
Ich schwelge einfach meinen Gedanken und ihr lasst euren Senf dazu ab.
Ja,
also die RTX-Grafikkarten fand ich erstmal sehr cool. Ich durfte ja vor Ort auch testen oder wir durften die testen, Vera. Du warst ja da auch dabei und das war erstmal sehr eindrucksvoll natürlich. Neue Grafikkarten waren natürlich spannend, aber auch die neuen KI-Features, also das Transformer-Modell, das dafür gesorgt hat, dass das Upscaling deutlich besser aussieht als bisher, hat mich bis zu einem gewissen Maß beeindruckt, da ich die DLSS, also diese Upscaling-Funktion, einfach sehr faszinierend finde und mich das interessiert, wo das hinführt noch in Zukunft. Und das ist aber auch gleichzeitig ein sehr umstrittenes Thema. Viele Leute sagen halt auch, oh, will ich nicht, mag ich nicht, lieber Original-Frames. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Aufregerthema, was das angeht, nämlich die Fake-Frames. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal was gehört? Ja. Also da geht es ja im Endeffekt darum, dass per KI quasi zwischen die gerenderten Frames, KI-generierte Frames quasi, zwischengeschoben werden, sag ich mal.
Zwischengeschalten, ja.
Und manche Leute mögen das nicht so gerne, weil es halt Fake-Frames sind. Aber im Endeffekt habe ich dieses Argument noch nie verstanden, weil Frames sind Frames, egal ob sie jetzt gerendert wurden oder nicht.
Sieht man das denn? Das sieht man doch überhaupt gar nicht.
Sehen tut man es meistens nicht. Man sieht halt, dass DLSS an ist. Aber das ist ja dann auch wieder was anderes. Aber diese Multi-Frame-Generation, die sieht man nicht, die spürt man eher. Also das geht dann auf die Latenz. Also wenn ich dann die Maus bewege und man merkt dann, okay, ist ein bisschen verzögert oder so. Aber dadurch, dass Nvidia da wirklich einen guten Job eigentlich gemacht hat mit Nvidia Reflex, was so eine Funktion ist, die eben die Latenz verringert. Und die wird, wenn du Frame-Generation anhast, quasi erzwungen in den meisten Spielen, sodass die eben an sein muss. Und dann hast du eigentlich auch keine Latenzprobleme. Das geht so weit, dass teilweise die Latenz sogar niedriger ist, wenn du Frame Generation an hast, als wenn du sie nicht an hast. Mhm. Und ja, trotzdem gab es da Diskussionen, vor allem weil eben Multiframe Gen ja ein Thema war, also dass nicht nur ein Frame zwischengeschoben wird, sondern drei. Mhm. Bis zu drei, man kann das ja dann dementsprechend einstellen und da merkst du dann vielleicht je nach Spiel schon, dass da sich ein bisschen was verschiebt. Aber ja, ich persönlich fand's cool und ich finde auch die Technik cool. Die mag nicht perfekt sein, aber ich find's trotzdem eine coole Sache. Ich habe das jetzt schon öfter erwähnt, das einzige Problem ist an der Technik, wenn du einen richtig guten Rechner hast, brauchst du es nicht. Wenn du einen sehr schlechten Rechner hast, sehr schlecht im Sinne von, wenn du jetzt irgendwie nur maximal 30 Frames hinbekommst in deinem Spiel, das du spielen willst, dann bringt dir diese Technik leider auch nichts, weil du brauchst eine gewisse Menge an Frames, damit das überhaupt erst richtig funktioniert, damit diese Latenz eben nicht zu krass wird. Und das ist immer so ein bisschen das Ding, wo man sagen muss, oh, das ist ein bisschen schade, weil eigentlich ist das nur für die Leute praktisch, die halt sowieso schon eigentlich ein relativ rund laufendes Spiel haben und dann noch mehr Frames haben wollen. Jetzt zum Beispiel, um das von 50 auf, was weiß ich, 80 Frames oder auch von 60 auf 120, je nachdem, je nach Einstellungen dann hochzutreiben, ist und bleibt praktisch, aber mich würde es freuen, wenn sie das in den nächsten Jahren weiterhin so optimieren, dass das vor allem den Leuten was bringt, die halt schwächere Rechner haben, so dass, ja.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde ich gerade super interessant, weil ich dachte bis dato immer, dass das halt wirklich eher eine Funktion ist für Leute, die einen schwächeren Rechner haben und dann die Frames einfach dazu generiert werden, die quasi fehlen. Aber
genau, okay. Ja, also das ist die Idee, aber es funktioniert halt meistens eher nicht so. Also es kommt auch wirklich stark aufs Spiel an, ne, und auf die Hardware dann an sich. Wie schlecht ist dann der Rechner? Je schlechter, desto weniger von diesen Funktionen kannst du ja auch nutzen. Also es ist ein bisschen komplizierter und es ist nicht umsonst umstritten. Ich kann die Leute durchaus verstehen, die sagen, finde ich doof und ich hätte lieber richtige mehr Rechenleistung, weil das ist auch so ein großes Thema gewesen, dass eben nicht extrem viel mehr Rechenleistung im Vergleich zur Vorgängerserie da war und eben viel Frames rausgeholt wurden mit diesen KI-Funktionen und das war eben ein großer Kritikpunkt.
Das finde ich aber grundsätzlich eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, klar, im Moment klingt es nach Win More, so in meinen Ohren, dass so das Mittelfeld, das eh schon ganz gut spielt, angehoben wird. Was ich mich dann frage, wo sollte denn das dann noch hinführen, wenn da jetzt nicht viel Rechenleistung nach oben hin gezeigt wurde dieses Jahr, ist denn dann überhaupt noch so viel Luft nach oben, ganz generell
gesprochen? Genau, das wäre auch meine Frage gewesen.
Da bin ich jetzt zu wenig im Entwicklerkreis drin. Also es ist eine gute Frage und vor allem war das auch im Anfang des Jahres dann eine große Diskussion, eben weil nicht viel mehr Rechenleistung dazu kam und vor allem die Sache war auch noch, dass der Stromverbrauch deutlich höher war. Und dann ist halt das Argument klar, ja okay, ihr habt halt irgendwie den Stromverbrauch erhöht und könnt dadurch natürlich mehr Rechenleistung erzeugen, aber jetzt so ein richtig guter Fortschritt ist das halt nicht für viele dann gewesen und das kann ich auch durchaus verstehen. Und ja, man muss da vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen umdenken, jetzt mal die nächste Generation abwarten und so, wer weiß, was da noch kommt, aber man jetzt momentan sieht es so aus, als ob man sich so ein bisschen verabschieden muss von, wir kriegen jedes Jahr oder beziehungsweise mit jeder Generation richtig viel Rechenleistung obendrauf und es wird alles effizienter, wie es ja mal eine Zeit lang war, auch gerade was die Stromkosten angeht. Da muss man ein bisschen schauen. Wird spannend auf jeden Fall.
Weißt du denn, also die CES, wir haben jetzt ja fast Mitte Dezember, die CES steht wieder vor der Tür in ein paar Wochen, Anfang Januar. Weißt du denn, ob Nvidia da wieder irgendwas vorstellen wird?
Ziemlich sicher nicht. Also es steht im Raum, dass eben Superkarten kommen, also quasi die aktuelle Generation, jetzt die 50er-Karten nochmal als Superversion. Jetzt ist aber gleichzeitig auch gerade so ein bisschen Krise in der Gaming-Tech-Branche wegen der ganzen Speichernummer. RAM ist super teuer. Und zwar enorm, dass es echt nicht mehr witzig ist. Und deswegen wird so ein bisschen gemunkelt, dass sich das alles ein bisschen verschiebt, mehr oder weniger. Ja. Also da müssen wir wahrscheinlich das ein bisschen warten.
Stelle ich jetzt noch eine letzte Frage, um dich mal on the spot zu putten, wie man so schön im Englischen sagt. Glaubst du, dass in den kommenden Jahren die aufgrund von KI dass die Grafikkarten bzw. GPUs darunter leiden werden. Also dass Nvidia seinen Fokus verschiebt und die Spieler und Spielerinnen dadurch vielleicht das Nachsehen haben werden?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, den Fokus verschoben haben sie ja schon. Also mittlerweile ist Grafikkarten für Nvidia, das haben sie ja neulich sogar offiziell gesagt, für Kenner, jetzt mal ganz blöd gesagt, ist das schon länger klar, dass Nvidia jetzt halt einfach mehr Geld macht mit ihren Rechenzentren und mit Logistik oder was es dann auch sein mag.
Die Logistik,
die ist so, ja, und Trainingsdaten erschaffen in so virtuellen Welten und so weiter. Die machen da ja ganz verrücktes Zeug teilweise. Also, ja. Werden da die Gamer drunter leiden? Das ist eine gute Frage. Manch einer würde behaupten, dass man mit RTX 50 jetzt schon den Anfang davon gesehen hat. Andere wiederum könnten behaupten, es wird vielleicht nicht schlechter, aber anders. Da bin ich aber ganz vorsichtig mit Prognosen, denn das gilt es erstmal abzuwarten, würde ich sagen. Ja.
Also, wir haben ja einen CS-Stream Anfang Januar und da freue ich mich schon sehr drauf, weil auch da werden wir was mit Nvidia gerade los ist und die Speicherkrise und so weiter, Stand jetzt irgendwie auf jeden Fall besprechen. Und ich glaube, das könnte sehr spannend werden. Aber natürlich auch alle anderen Dinge, die auf der CS so vorgestellt werden.
Wahrscheinlich KI.
Ja, KI. KI wird ein großes Thema werden auf der CES, wie gerade überall.
War das eigentlich dieses Jahr auch ein großes Thema, wäre auf der KI, auf der CES?
Nein, würde ich sagen, bisher. Was heißt bisher? Ich war ja da, ist ja schon abgeschlossen. Ehrlich gesagt, würde ich sagen, jein. Also ja, du hast es immer mal wieder so gesehen, aber es war ja halt Anfang 2025 und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber während des Jahres hat sich das Thema KI so rasant entwickelt. Ja. Damit hätte, glaube ich, Anfang des Jahres niemand wirklich mit gerechnet. Deshalb würde ich sagen, ja, Anfang des Jahres auf der CES 2025 war KI hier und da ein Thema, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es überall ein Thema oder ein präsentes Thema war.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Also nicht so arg, wie ich es erwartet hatte, weil auch wenn du hast vollkommen recht, bin ich bei dir, dass es dieses Jahr irgendwie nochmal extremer wurde mit überall KI und alles, aber das war ja, finde ich, letztes Jahr auch schon so und deswegen hatte ich durchaus erwartet, dass 2025 dann Anfang beziehungsweise Anfang 2025 bei der CES viele KI-Themen da sein werden, aber es war gar nicht mal so krass. Also das meiste kam für meine Wahrnehmung zumindest von Nvidia. Und dann gab es halt hier und da mal eine KI-Funktion und so, aber das war jetzt nicht so krass wie in diesem Jahr, das generell Thema war.
Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass gerade dieses Jahr, habt ihr eben beide gesagt, dass KI so extrapoliert ist, dass das jetzt so ein bisschen mehr in der Gesellschaft auch angekommen ist, weil es auch von vielen Firmen eben so gepusht wurde, dass KI überall drin sein muss und dass KI das Buzzword des Jahres ist. Das Wort des Jahres war doch auch KI-Ära. Das wurde gerade, glaube ich, letzte Woche gekürt.
Ja.
Und wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten und zumindest was uns anbelangt, wir sind von dem Thema relativ müde. Wir werden da halt auch jeden Tag mit konfrontiert. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und ich sag's so ganz, ganz deutlich, ich kann es nicht mehr lesen. Ich hab einen Kanal voll.
Ja, same here.
Ja, ich muss vorsichtig sein, weil das ist mein Beruf.
es ist auch mein Beruf, aber trotzdem kann ich sagen, leider, ich bin so müde, das zu lesen. Aber erstmal du, Jan.
Ja, also ich bin ja bei uns der KI-Fritze, wie ich immer so schön sage, in der GameStar Tech-Abteilung. Von dem her gibt es da durchaus auch positive Sachen zu berichten oder es kommt immer auf den Blickwinkel an, aber das Negative kann ich schon verstehen und mir geht das ja genauso. Also teilweise hängt es mir so zum Hals raus, das fängt an von irgendwelchen KI-Funktionen, von irgendwelchen, was weiß ich, neuen Handys, irgendwelche Apps, jeder hat irgendwo eine KI-Funktion drin und das meiste davon ist einfach nur, KI-Hype halt, ne? Also das bräuchte es jetzt nicht wirklich. Oder vieles ist auch einfach, wir haben halt irgendwie über die API ChatGPT mit reingemacht und cool, jetzt haben wir auch ein KI-Feature. Es ist auf jeden Fall super schwierig. Und was ich am gefährlichsten finde, und ich glaube, da kommen wir jetzt auch quasi ins das gefährliche Thema reinschwenken, ist halt Bild- und Videogenerierung, wo es wirklich gefährlich wird langsam. Also ich habe so das Gefühl, Vera, du hast sogar schon persönlich damit Erfahrungen gemacht, können wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben ja da schon mal einen ganzen Podcast dazu gemacht. Das könnt ihr euch ja auch gerne nochmal dann anhören oder anschauen auf YouTube. Aber gerade mit Nano Banana 3, Gemini 3 und Nano Banana Pro jetzt gerade, das wird schon heavy. Also teilweise habe ich Vergleiche gesehen von Nano Banana. Also für jeden, der es noch nicht gehört hat, Nano Banana ist die Bildbearbeitungs- bzw. auch Erstellungs-KI von Google. Und die haben eine Pro-Version rausgebracht, erst vor wenigen Wochen. Und die ist so gut, dass man wirklich langsam Schwierigkeiten bekommt, überhaupt noch zu erkennen, dass es sich um KI-Inhalte handelt. Denn man kennt ja so die typischen Fehler, so die Hände sehen kacke aus, sieht irgendwie, es hat diesen typischen KI-Look, ist ein bisschen gloomy, es ist zu perfekt, es ist schimmernd. Und da gibt es sehr viele Merkmale, falls euch das interessiert. Ich plugge jetzt einfach mal einen eigenen Artikel. Ich habe mir viel Arbeit gemacht mit einem längeren Artikel neulich, den ihr auf GameStar Tech findet, wie ihr KI-Inhalte erkennt. Also schaut euch das gerne mal an, falls ihr da Interesse habt oder da vielleicht nicht ganz klarkommt oder vielleicht das mal euren Eltern schicken wollt, was ich so gemacht habe bei meiner Mutter, denn die ist selber Künstlerin und teilt aber die ganze Zeit KI-Bilder.
Online.
Und das ist so, genau da fängt es halt an. Das hat so viele Facetten. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist einfach super gefährlich, dass diese Technologie jetzt so entsteht und vor allem sich halt auf den Künsten ausruht. Das ist, glaube ich, das, was viele enorm stört und auch mich.
Ja,
absolut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe letztens auch Vergleichsbilder gesehen von der Bildgenerierung von OpenAI. Also wenn man mit ChatGPT zum Beispiel ein Bild generieren möchte und das ein äquivalentes Bild von Nano Banana, ich habe es nicht mehr erkannt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Bildern von ChatGPT, das sieht halt noch KI aus. Du hast es ja eben gerade gesagt, diese typischen Merkmale, das sieht alles ein bisschen, es hat diesen KI-Look irgendwie. Und mit den Bildern von Nano Banana, ich erkenne den Unterschied nicht mehr. Muss ich ehrlich so sagen, ich könnte nicht mehr auseinanderhalten, ob das jetzt ein echtes Bild ist oder ob das ein KI-generiertes Bild ist. Und ich muss es so ganz deutlich sagen, mich fuckt es unfassbar ab, dass wir mittlerweile in einer Ära angekommen sind, wo wir nichts mehr glauben können, was wir an Bildern im Internet sehen. Und ja, man sagt, man hat ja schon immer irgendwie gesagt, ja, man muss hinterfragen, was man im Internet sieht und so weiter. Ich habe das Gefühl, so durch die Social-Media-Ära, wo wir sehr viel persönlichen Content auch gesehen haben von verschiedenen CreatorInnen, die ganze Zeit hat sich das so ein bisschen etabliert, dass wir das irgendwie dem mehr Glauben schenken, weil es auf einer persönlichen Ebene viel passiert. Gerade mit TikTok, was sehr viel auf Personality aus ist, ist man dann einfach sehr schnell im Glauben, dass das wirklich, dass die Person, die man da gerade in der Geschichte erzählt, dass das wirklich so passiert ist und dass sie das auch wirklich gerade macht. Und mittlerweile sind wir halt da angekommen, wo man das eben nicht mehr glauben kann und wo man wirklich jedes Video und jedes Bild, was man sieht, hinterfragen muss auf die Echtheit, auf die überhaupt Existenz von der Person. Und es macht mich wahnsinnig, das muss ich dann crazy, ehrlich sagen. Ja.
Um da kurz einzuhaken, Videos sind zum Glück noch nicht an dem Stand größtenteils.
Ja, da hast du recht.
Man erkennt das schon noch, aber das macht es nicht arg viel besser, denn wir sind halt nur noch ein, zwei Models davon entfernt, dass es da dann genauso ist.
Genau.
Und wie du schon sagst, das wird kommen. Ja.
Ich würde da gerne noch eine Stufe dystopischer werden. Da gibt es aus dem bekannten Buch 1984 von George Orwell ein Zitat, das da heißt: Die Partei sagte dir, dass du die Beweise deiner Augen und Ohren ablehnen sollst. Es war ihr letzter und wichtigster Befehl. Ich will jetzt hier keinen Aluhut aufziehen, aber wenn wir nicht mehr dem vertrauen können, was wir sehen, was wir hören, was können wir dann überhaupt noch vertrauen? Und was mich an der ganzen Sache stört, ist natürlich das Ganze an sich. Aber zu welchem Preis? Also ne, die Umwelt leidet darunter, die Gesellschaft wird gespalten, weil es KI-Spalte, das ist leider so. Und es lässt sich ganz leicht Schindluder damit treiben. Und wenn wir, ja, also ich merke das selber, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, und ich bin jetzt nicht super viel unterwegs, ich erwarte hinter jeder Ecke den Teufel, weil du halt immer guckst, ist das KI, ist das echt, hat da jemand was fabriziert oder nicht? Und das macht keinen Spaß mehr. Also Internet macht mir in der Hinsicht keinen Spaß mehr und es ist halt auch brandgefährlich. Wir sehen übrigens auch, wie die, keine Ahnung, die amerikanische Regierung dann auch Fotos fabriziert. Da habe ich gestern, heute eins gesehen, wo auch Männer drauf zu sehen waren, haben sie einen rausgefotoshoppt und auf einmal hat jemand die Hände so übereinander gehabt, ne, ganz normal da gestanden ist der und dieselben Hände hatte der nebendran auch, wo du einfach merkst, das ist schlecht fabriziert, aber es ist fabriziert und wenn jetzt auf einmal Regierungen anfangen, uns irgendwelche Kacke zu erzählen, weil sie es halt mit KI fabrizieren können, dann sind wir in einer Dystopie, in der ich nicht sein will.
Ja, genau. Also du sagst es ja auch, zu welchem Preis das Ganze. Ich habe ehrlich gesagt, also ja, auf der einen Seite haben wir diesen Umweltaspekt und dazu habe ich auch ganz viel zu sagen, aber auch der gesellschaftliche Aspekt. Es hat einfach meiner Meinung nach keine guten Auswirkungen für uns als Gesellschaft generell. Hm. Und alleine, wenn man sich mal so journalistische Arbeit anschaut, JournalistInnen werden in den nächsten paar Jahren so viel mehr Stress damit haben und Arbeit damit haben, nachzuweisen, dass eine Story wirklich wahr ist und auch genauso passiert ist. Ich will den Job nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und ich merke das ja auch schon in meiner Arbeit, wenn ich über irgendwelche News im Tech-Bereich berichte, dass es sehr viel anstrengender geworden ist, Quellen wirklich zu verifizieren. Und das alles nachzuschauen. Und ich lege sehr viel Wert auf Quellenarbeit. Mhm. Aber es ist einfach so viel komplizierter geworden. Und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Und ich bin da ehrlich gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, 2025 ist für mich so das Jahr, wo das KI-Thema exponentiell gestiegen ist und sich sehr rasant entwickelt hat. Und ich glaube, ich habe das so bei mir mit Google gemerkt. Als ich bei Google war, zur Google I.O. im Mai, Juni, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube Mai.
Irgendwie sowas. Ja. Ich glaube auch Mai. Ich saß da und dachte mir so, das kann nicht euer Scheißernst sein. Ich, also wirklich, und ich war so enttäuscht, als ich da weggeflogen bin wieder von, weil ich mir dachte, wo wollt ihr eigentlich hin mit dieser Technologie? Was ist das Ziel von den Tech-Firmen? Und ja.
Ich glaube, das geht schon in die Richtung KI-Bubble, wo man jetzt davon spricht, so wo führt es überhaupt hin? So, wer macht damit jetzt einen Gewinn? Wem bringt es wirklich was? Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder rausgeholt wird. Die KI-Bubble wird sowieso bald platzen und so. Ich will mich da jetzt auf gar keinen Fall in einen wirtschaftlichen Talk begeben, weil ich habe davon keine Ahnung. Aber mehr oder weniger muss es ja irgendwie mal aufhören, weil wir sind ja, ist jetzt nicht so, dass wir hier sitzen und sagen, Vera, Max und Jan sind jetzt die einzigen drei, die sich beschweren. Das geht ja nicht nur uns so, dass die Leute einfach die Schnauze voll davon haben und da, um vielleicht mal einen positiveren Ausblick zu geben, was denkt ihr denn, wie kann das denn gelöst werden oder welche Auswirkungen wird es haben? Denn ich denke mir, vielleicht ist jetzt auch die Zeit gekommen, TikTok und Insta und so und Facebook hatten jetzt ihre Zeit, vielleicht ist jetzt einfach mit in den nächsten Jahren wird es vielleicht einfach immer mehr kommen, dass die Leute auch sagen, okay, dann gehe ich jetzt halt lieber doch wieder in eine Bar, als heute Abend auf Insta zu chillen oder sonst was. Meint ihr, könnte sich sowas entwickeln?
Ich finde übrigens gut, wie du sagst, ja, um mal einen positiven Ausblick zu geben, soziale Medien werden vielleicht sterben. Das war, war ein guter Curveball. Also ich finde auch, dass vielleicht, dass die sozialen Medien sich dadurch ein Stück weit obsolet machen, weil wenn Leute keinen Spaß mehr daran haben, ständig auf der Hut sein zu müssen, dann ziehen sie vielleicht sich in kleinere Bubbles zurück. Und ich merke das an mir. Wir haben auf Discord einen kleinen Server, wo wir 7 oder 8 Leute sind, Autorinnen und Autoren. Und es macht viel mehr Spaß, mit diesen Leuten zu interagieren. Und klar ist die Zielgruppe viel, viel kleiner, aber es ist angenehmer. Ich merke auch, wie da viel weniger Stress ist als in den sozialen Medien, wo du sowieso zugeballert wirst. Und ich glaube, der erste Schritt sollte erstmal sein, dass eine Regelung kommt, dass KI ausgewiesen sein muss, dass dran stehen muss, was mit KI erstellt ist. Ich habe, wann war denn das? Gestern Abend haben wir auf Sky haben wir die neue E-Serie angeguckt. Und da kriegst du am Anfang immer so einen Werbeblock. Und da war von einer deutschen Versicherung eine Werbung und die war offensichtlich mit KI gemacht, weil du erkennst es an diesem Stil und da stand aber nichts dabei und ich denke mir so, andere Leute nehmen das für bare Münze und denken sich, okay, cool, das sind ja animierte Menschen, irgendwie lustig, haha, aber es muss nicht ausgewiesen werden und dasselbe hatte ich auch mit Galileo. Ich war im Oktober war ich auf Kreta und was machst du im Hotel? Du schaltest abends mal einen Fernseher ein und du hast auch deutsche Sender reingekriegt, dann haben wir halt Galileo laufen lassen. Und da waren dann auch so Beiträge dargestellt mit KI. Da ging es um einen Deutschen, der in den USA halt am Zoll geschnappt wurde und weil Einreise problematisch. Und das wurde so extrem drastisch und dramatisch mit KI dargestellt. Das war unfassbar. Und wenn Leute nicht verstehen, dass da KI zum Einsatz kommt, die vielleicht glauben, dass das irgendwie echt sei oder so, das überhebt solche Sachen einfach ins Extreme. Und das untergräbt halt die Glaubwürdigkeit. Also ja, erstmal EU, bitte, wir müssen KI ausweisen. Das ist schon mal ein Anfang, damit Leute das ablehnen können, wenn sie es sehen und wenn sie es wollen.
Ja, ich bin da natürlich auf deiner Seite. Ich finde auch, dass KI gekennzeichnet werden muss. Ich frage mich nur, wie man das durchsetzen möchte und wie man das nachweisen möchte. Ja. Also es gibt auf der einen Seite natürlich das Wasserzeichen, da gibt es jetzt auch schon Tools, womit man das entfernen kann. Plattformen, also Social Media Plattformen, sind nicht in der Pflicht, KI-Content zu prüfen und zu markieren. Das wäre natürlich so ein Ding, worauf man zurückgreifen könnte. Die Frage ist dann aber natürlich, wenn wir 2 Jahre weiter gucken, greifen dann solche Tools überhaupt noch? Und wie weist man nach, dass das, wenn ich jetzt ein KI-generiertes Bild poste in 2 Jahren mit Nanobanana 3000 und man das überhaupt nicht mehr von einem echten Bild unterscheiden kann, wie will man mir nachweisen, dass es KI-generiert ist? Also muss man ja auch irgendwie dann erstmal belegen. Also es ist eine Teufelsspirale, in die wir uns gerade reinmanövrieren, aus der wir nicht mehr rauskommen. Und ich finde es auch ganz, ganz problematisch auch zu sehen, wenn man in so, weiß ich nicht, wenn man unter so einem Post mal in die Kommentare schaut, wie viele Leute sowas glauben. Egal, ob es jetzt ein Bild oder ein Video ist. Es glauben Leute, dass das real passiert. Und ich finde das ganz gruselig. Also auch meine Eltern, oder meine Friseurin, bestes Beispiel. Meine Friseurin hat mir letztens erzählt, ja, ob ich denn diese Videos gesehen hätte mit diesen Haarschneidemaschinen aus Dubai. Und ich so, hä, was ist das? Und dann hat sie mir das gezeigt. Und sie war der festen Überzeugung, dass das real so in Dubai passiert. Und zwar, das sind halt Videos von so einem, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch schon mal gesehen habt, von so einem runden Apparat, wo man einmal seinen Kopf reinsteckt. Und dann hat die Person danach, weiß ich nicht, Locken oder eine Kurzhaarfrisur oder whatever. Wo sie dann auch meinte, ja, das ist total krass, was die da in Dubai machen und so. Und da werden FriseurInnen schon ersetzt und so weiter. Und ich war so, das ist KI-generiert. Also ich war auch so zu ihr, das ist nicht echt. Das passiert da nicht, das sehe ich. Aber woran siehst du das denn? Und die Frau ist Mitte 40. So, und das Gleiche könnte ich bei meinen Eltern machen. Die würden genauso darauf reinfallen. Und wenn man da sich einfach nicht so bewegt in der Tech-Bubble und das natürlich auch nicht so sehr sich damit beschäftigen, wie wir es tun, dann fällt man da halt eben schon drauf rein, auf die Sachen, wo wir sagen, naja, aber man sieht doch am Stil, dass das mit ChatGPT gemacht wurde oder so. Ja. Das sehen Leute nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall super schwierig. Also gerade wenn man sich sowieso schon halt nicht mit Technik viel auseinandersetzt, was haben die Leute für eine Chance? Das ist so super schwierig. Und mir ist das jetzt gerade aufgefallen mit diesem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, wie man KI-Inhalte erkennt. Da ist mir bei der Recherche aufgefallen, dass die wenigsten Quellen sich darum sorgen, wie man das erkennt, sondern eher, wie man diese Fehler, die man erkennen kann, wieder ausmerzt. Da gibt es super viele Artikel dazu und Quellen, aber andersrum halt kaum. Und da merkt man so, da steht auch einfach natürlich, so der Geldgedanke ist bei vielen auch da, ne? Also gerade wenn man dann so auf Reddit-Beiträge geht, wo ich zu diesem Artikel recherchiert habe, da geht es dann halt darum, wie man das automatisiert und wie man damit Geld machen kann, wie man so einen TikTok-Account und ich mache 50.000 am Tag und ja, ne, kommt in die Gruppe, so nach dem Motto. Also da steht halt auch so eine unglaubliche Motivation dahinter, nicht nur von Unternehmen, die Geld damit machen wollen, sondern auch von Privatpersonen, die eben das Internet, jetzt mal ganz blöd gesagt, zumüllen mit Inhalten, die sie halt einfach irgendwie aus Prompts erstellen, die sie wiederum auch haben erstellen lassen von irgendwelchen automatisierten Vorgängen. Und das ist, ja, wo soll man hin damit? Ich weiß es nicht.
Also um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen mit, schaffen wir nicht einfach Social-Media-Plattformen ab? Ich glaube, also es wäre eine schöne Vorstellung, wenn wir uns quasi alle wieder mehr dem realen Leben zuwenden. Und ich merke das auch bei mir, dass ich immer mehr wieder daraus ziehe, real mit Leuten in Kontakt zu treten, oft nicht über Social Media. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass das ja weiter existiert und dass dann Leute, die sich dort zusammenfinden und in ihrer Bubble halt leben, auch einfacher vernetzen können, als ich das jetzt hier mit meinen, keine Ahnung, Freunden in der Hood könnte. Und man da ja mit viel mehr Personen anspricht. Und wenn die sich dann in ihrer Bubble in welche Richtung auch immer radikalisieren, haben wir das nächste Problem. Also Social-Media-Plattformen werden ja nicht von heute auf morgen einfach weg sein, weil sich jetzt ein paar hunderttausend Leute davon verabschieden. Das wird nicht funktionieren.
Ja, aber da hoffe ich dann einfach, dass auf gut Deutsch gesagt der Stammbaum im Kreis wird, dass die sich halt, dass sich das so weit degeneriert, dass einfach eine genug kritische Masse an Leuten ausgestiegen ist, dass die quasi sich gegenseitig behaken können mit ihrer KI, aber es bockt sonst niemanden. Das wäre so eine Möglichkeit, die ich sehen könnte, weil wenn genügend Leute, da gehört natürlich auch Medienkompetenz und alles dazu, checken, was KI ist und was die macht, und man muss sich das natürlich ein bisschen erarbeiten. Ich habe das Gefühl, ich bin Millennial, ich musste mir das Internet erarbeiten, jetzt muss ich mir die verkackte KI erarbeiten. Es ist anstrengend, aber man schafft halt Awareness. Wenn genug Awareness geschaffen ist, dass die Leute es verstehen, dass es vielleicht andere Plattformen gibt, wo es keine KI gibt, wo KI ausgeschlossen wird, oder wenn man vielleicht auch mehr rausgeht und Gras anfassen geht, dass sich dieses Problem vielleicht ein Stück weit selbst auflöst, weil man diese Leute dann ausschließen kann. Das wäre jetzt so mein Gedanke, um den mal weiterzuführen, dass Leute eben dieses sich mit anderen Leuten treffen, höher evaluieren und sich in kleineren Gruppen zusammenfinden, anstatt das in Social Media in irgendwelchen Bubbles zu tun.
Also um auch vielleicht nochmal weiter ins Positive zu rücken, das Ganze, oder zumindest einen Lichtblick zu geben. Es ist, glaube ich, ein Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende altes Thema, dass neue Technologien auftauchen und die Welt geht deswegen unter, so mehr oder weniger. Das will ich damit auch nochmal ganz eindeutig betont haben. Seither hat die Menschheit immer eine Lösung gefunden, und das klingt jetzt erstmal alles sehr negativ, und es ist auch negativ schon. Wir merken, wir spüren die Auswirkungen, aber ich... Meine Hoffnung, mein Glaube in die Menschheit ist doch nicht so ausgestorben, dass ich sage, jetzt sind wir alle am Ende. Ich denke mal, da bieten sich wieder neue Möglichkeiten, wie Leute mit Geld machen können, indem man das eben vermeidet. Weil im Endeffekt ist es eben genau das, die Leute wollen Geld machen, und das ist für viele die Hauptmotivation, habe ich so das Gefühl. Und ich hoffe einfach, dass irgendwo ein Mensch gerade schon sitzt, der an einer coolen Social-Media-Plattform arbeitet, die eben sich damit durchaus weiß, dass KI-Inhalte da ganz genau überprüft und gecheckt werden, und die mit ihrer eigenen KI diese Inhalte durchlaufen, und aber auch mit echten Menschen und Moderatoren, die da unterwegs sind. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, denn wenn wir warten, bis die EU reagiert oder die US-Regierung, da können wir noch lange warten.
Die reagieren eh nicht.
Ja. Also die USA können wir direkt ausschließen. Ja. Das wird nicht passieren.
Zumindest für die nächsten 3 Jahre noch. Aber naja, ganz anderes
Thema. Ja, auch danach.
Auch darüber hinaus. Weil diese Tech-Overlords, die uns eigentlich davor schützen sollten, sind ja die, die uns reintreiben. Und das ist das Problem.
Ja,
aber ich glaube auch das, was Jan gesagt hat, dass wir da am Ende rauskommen werden, weil, um es mal auf die Kunst zu beziehen, die Leute werden am Ende Kunst bevorzugen, die von Menschen gemacht ist. Es wird Leute geben, die schreiben Bücher mit KI. Es wird Leute geben, die machen Zeichnenbilder mit KI. Es wird Leute geben, die machen Musik mit KI. Und das findet sicherlich seinen Anklang. Heute vielleicht mehr als in ein paar Jahren, aber diese menschengemachte Kunst, das kann KI nicht aufholen.
Okay, ich frage mal ganz blöd, wie willst du das nachweisen, dass das menschengemacht ist?
Ich glaube, dass man das nicht kennzeichnen wird, weil wenn jemand eine Passage in seinem Buch mit einem Kapitel mit KI schreibt, dann wird man das eventuell vielleicht rauslesen können, vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube, dass Kunst, und ich habe keine Baskenmütze auf dem Kopf, ich bin kein verkappter Künstler, dass Kunst eine Seele hat und dass du diese Seele nur reinbringen kannst, wenn du Mensch bist. Und KI kann Kunst ja auch nur reproduzieren. Das heißt, jemand, der KI verwendet, der will Kunst vielleicht möglichst günstig erstellen oder möglichst schnell erstellen. Und was ich bisher gesehen habe, da kommt nur Mittelmäßigkeit bei raus. Mir ist auch jedes beknackte Buch und jedes schlechte Bild lieber, das von Hand gemacht ist, als durch KI. Und wir können es nicht aus, wir kriegen es nicht raus, geht gar nicht. Aber ich glaube, dass menschengemachte Kunst trotzdem am Ende obsiegen wird, um es jetzt mal so ein bisschen
Ich glaube und ich hoffe das auch. Dazu habe ich gleich zwei Sachen. Ich war neulich in Paris bei Ubisoft und die haben mir KI-NPCs gezeigt und da ging es eben auch so ein bisschen mit, was ist jetzt noch überhaupt Kunst und warum machen da überhaupt jetzt noch Menschen mit und ist das nicht alles irgendwie problematisch? Und da hat ein Entwickler was gesagt, was ich eine coole Aussage fand, nämlich KI macht Content und kann keine Kunst machen, weil Kunst braucht Intent und KI hat keinen Intent. Und das finde ich eigentlich eine schöne Aussage. Und das ist zum einen Punkt ein bisschen vielleicht auch naiv, weil wenn halt ein Bild cool ist und das und die Leute und den Leuten gefällt's, dann ist wurscht, ob deine Seele drin steckt oder nicht. So nach dem Motto, oder die Leute werden halt getäuscht, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber trotzdem denke ich, dass je länger das Thema anhält, desto mehr Leute werden auch erkennen, dass es eben KI generiert ist. Vielleicht macht es manchen Leuten auch gar nichts aus. Vielleicht, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Ich denke mal, die meisten Leute haben da schon was dagegen, dass die Kunst, die sie mögen, ersetzt wird durch maschinengenerierte Inhalte.
Glaube ich nicht.
Ja?
Also ich find's crazy, dass ihr so optimistisch seid. Ich habe so eine sehr pessimistische Einstellung dazu. Weshalb ich so doof gefragt habe, ist halt einfach, weil ich mir denke, es wäre schön, wenn Made by Human irgendwann eine höhere Wertigkeit hat als das, was wir jetzt sehen. Und wieder mehr gewertschätzt wird. Auf der anderen Seite müsste man das natürlich dann, also wie wollen wir das nachweisen? Wie soll nachgewiesen werden, dass das Made by Human ist? Das müssen wir ja glauben. Und wenn das dann nicht Made by Human ist, sondern mit KI generiert wurde, es fällt uns irgendwann nicht mehr auf. Wir werden das nicht mehr erkennen können. Und ich bin da bei der Kunst natürlich bei dir. Kunst hat eine Seele. Ich glaube aber, dass das in 2 Jahren vielleicht nicht kopierbar ist, diese Seele, die Kunst hat, aber annähernd ähnlich ist. Und dass Leute das nicht mehr erkennen können, es ihnen irgendwo wahrscheinlich auch egal wird. Also ich hab diese Kunstdiskussion mit Kunst und KI schon öfter geführt und merke da immer wieder, dass manchen Leuten das schlichtweg einfach egal ist, weil die dann auch sagen, naja, aber es ist doch Kunst. Also KI-Kunst ist auch Kunst, wo ich mir denke, nein. Ist es nicht. Es ist ein himmelweiter Unterschied dazwischen. Aber vielen Leuten ist das, ja, es ist ein eigenes Feld quasi in der Kunst. Und ich finde nicht, dass es den Begriff Kunst verdient hat, aber gut. Ja, aber also wie gesagt, ich bin da pessimistischer eingestellt, weil ich mir denke, wir werden nicht mehr erkennen, was Made by Human ist, was KI generiert ist, was wahr ist, was falsch ist, was existiert, was nicht existiert. Es wird in 2 Jahren, wir werden es nicht mehr erkennen. Fertig. Punkt.
Vielleicht wandelt sich auch einfach Kunst an sich. Ich habe da ein schönes Beispiel. Und zwar kennt ihr das Frieren-Meme, das zurzeit die Runde macht.
Ja, mit diesem nach oben gucken.
Ah, doch, ja.
Ganz genau. Ja, also für jeden, der es nicht kennt, wir blenden es jetzt hier auch bestimmt gleich ein. Es geht um eine Zeichnung von einem Nutzer auf Reddit, der hat einen Anime-Charakter gezeichnet oder sie und der Winkel ist etwas falsch. Also es war so die Aussage, ja, ich übe gerade Figuren aus verschiedenen Winkeln zu zeichnen, was bekanntermaßen sehr schwierig ist. Und es ist ein ich sag, aber früher hätte man halt einfach das Scheißbild gesagt, ist einfach nicht gut gemalt, aber die Leute haben es so gefeiert und daraus entstand jetzt ein riesiges Meme und Leute haben es nachgezeichnet und haben ihre eigene Version gemacht und so weiter, weil es halt menschengemacht ist, offensichtlich. Und vielleicht wandelt sich eben die Kunst dann vielleicht in so eine Richtung, dass man sagt, ey, ich baue jetzt halt vielleicht mit Absicht Fehler ein, ob das jetzt wieder gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber Kunst ist ja auch was Lebendiges und das wandelt sich immer wieder und vielleicht passt sich's einfach in der Hinsicht an, dass es eben nicht mehr richtig, ja, gefaked werden kann. Ich meine, du kannst natürlich immer einen Prompt schreiben, wo du sagst, mach mal irgendwie das und das falsch oder sonst was. Aber ja, man sieht jetzt schon, ja, ich sag mal, Bewegungen und Ströme, die sich dagegen wehren und ich habe Hoffnung,
diese Bubbles
weiterhin auch.
Ja, diese Bubbles wird es natürlich immer geben, die sich da, merkt man ja auch an uns. Wir sind auch eine kleine Bubble. Aber dann gibt es halt andere Bubbles und auch mächtige Menschen dieser Welt, die das eben in andere Richtungen vorantreiben und das macht mir halt extrem Sorgen.
Aber dann ist es vielleicht doch wieder am Ende einfach die Hoffnung, weil wir auch nicht voraussehen können, was in 5 oder 10 Jahren ist, dass die Menschheit trotzdem obsiegen wird. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und ich reiße das jetzt nur kurz an, weil dieses Fass lassen wir zu, weil sonst kommen wir aus dem KI-Talk gar nicht mehr raus, ist natürlich, woher diese ganzen Daten kommen, damit KI das überhaupt kann. Ne? Das ist so ein Thema, das haben wir jetzt ausgeklammert. Das ist mein größtes Problem damit. Sie haben unter anderem meine Bücher, Meta hat unter anderem meine Bücher piratet und hat das in seine KI gespeist. Und da hat mich keiner gefragt. Ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich finde tragisch, dass das alles auf dem Rücken der Kunstschaffenden ausgetragen wird, nur damit halt ein paar reiche, weiße Männer versuchen können, Kreativität zu kopieren, was sie nicht schaffen werden, weil Kreativität ist was inhärent Menschliches. Das wird halt jetzt halt noch weiter verwässert, dass sich da keine alte Sau drum kümmert, weil halt Urheberrecht und unendlich fach gebrochen wurde und geistiges Eigentum unendlich fach geklaut wurde. Das ist ein Problem, da sind wir schon drüber hinweg und das finde ich auch, dass wir da das nicht vergessen sollten, warum es denn überhaupt Leute gibt, die Prompts schreiben können, um KI zu erstellen, um dann zu behaupten, ihr gatekeept Kreativität. Da kriege ich so einen Hals, wenn mir jemand sagt, du gatekeepst Kreativität, Bruder, schnapp dir 2 Steine und stell sie aufeinander, dann hast du auch Kunst geschaffen.
Also zu ganz vergessen, finde ich, haben wir das nicht, da würde ich dir widersprechen, weil es gibt schon noch die Klagen und die wird es auch in Zukunft geben weiterhin. Ich hoffe einfach, dass das irgendwann mehr Früchte trägt. Ist halt auch wieder so eine Sache. Die meisten dieser Unternehmen sitzen halt einfach in den USA oder vielleicht auch in China, DeepSeek und so weiter, wo sie einfach schwer zu erreichen sind und schwer zur Verantwortung zu ziehen sind. Aber ja, ich will die Hoffnung nicht aufgeben, verdammt. Ich will das nicht. Das wird. Ich weiß nicht wie, aber es wird. Es gibt schlauere Menschen.
Viel schlimmer ist eigentlich diese Audacity dieser Unternehmen. Also wenn man, keine Ahnung, Urheberrecht und alles, was damit so einhergeht, war vor ein paar Jahren noch sehr, sehr viel mehr, wie nennt man das?
Es ist heute mehr ausgehöhlt, so
ja,
hätte ich
genau.
Jetzt
also
mein erster Gedanke.
Wenn ich jetzt von dir Bücher klaue oder Zeilen, Passagen daraus, das ist direkt eine Urheberrechtsverletzung, das ist direkt ein Plagiat und so weiter und so fort. Und ich darf das als Privatperson nicht. Aber dann kommen da millionenschwere Unternehmen an, die einfach so sind, ja, kein Ding. Also machen wir doch einfach, warum denn nicht? Ja. Und das finde ich so crazy auf eine Art, dass das bei uns normalsterblichen Menschen direkt ein Verbrechen ist, aber bei diesen Unternehmen, die sich das einfach rausnehmen können und die ja diese Klagen, das ist ja für die kein Geld, diese Klagen, dass die sich einfach bezahlen und das wahrscheinlich auch kalkuliert haben, also nach dem Motto, naja, wir nehmen das jetzt halt mal, wenn halt die Klage kommt, ja, scheiß drauf, wir können das doch eh bezahlen, also hä, wo ist denn das Problem? Aber der Nutzen, den wir daraus ziehen und das Geld, was wir daraus machen, ist ja viel größer als die Klage, die wir da jetzt vielleicht bezahlen müssen wegen Urheberrechtsverletzung. Und ich finde das so asozial. Ich habe da gar kein Wort für.
Preach, Schwester.
Ja.
Das ist auch so eine komische Situation eben, weil die Leute halt nur bezahlen müssen. So, die müssten eigentlich sagen, ihr dürft jetzt das Modell nicht mehr verwenden, das ihr damit trainiert habt. So, das wäre halt eine Konsequenz. Und dann macht ihr es nochmal von vorne und fragt die Leute und gebt denen Geld, zusätzlich zu den Strafen, die ihr gezahlt habt. So, und dann gäb's nicht, wäre der KI-Fortschritt auch deutlich langsamer auf einmal, sodass sich die Gesellschaft besser daran anpassen kann. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen utopisch. Naja, für... Wer weiß, wie es kommt. ich hoffe weiterhin auf positive Dinge.
Ich habe die Hoffnung schon verloren, muss ich ehrlich sagen.
Nein.
Doch.
Irgendwann überzeuge ich dich davon.
Na gut, okay.
Ich glaube an Tech Jesus. Ich glaube an dich an.
Aber auch noch ein Thema, was wir in diesem, also ne, wir haben diese Urheberrechtsverletzungen, aber wir haben ja auch die Umweltthemen, die mit künstlicher Intelligenz einhergehen. Und auch da, meine Güte, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Jetzt fangen irgendwelche Firmen an, Atomkraftwerke zu bauen, weil sie Energie brauchen für ihre Rechenzentren und damit künstliche Intelligenz weiter vorangetrieben werden kann. Es ist doch total Gaga, auf was wir uns gerade hier zu bewegen, oder? Wir sind doch gerade, hatte ich so das Gefühl, vor ein paar Jahren ist so der Klimawandel in die Köpfe aller Leute irgendwie reingeschwappt und jeder hat irgendwie so kapiert, ah ja, scheiße, stimmt, da kommt was auf uns zu. Was können wir dann machen? Und Pariser Klimaabkommen und so weiter und wir müssen mehr Bäume pflanzen und whatever, war irgendwie voll das Ding. Und jetzt, und wir müssen Atomkraftwerke abschalten, das war ja das nächste Teil. Und jetzt können sich da einfach Unternehmen hinstellen und sagen, also wir bauen jetzt die Atom.
Ich baue
einfach meine eigenen. Hä? Wo ist das Problem? Wir haben doch das Geld. Und ich. Mir fehlen da echt die Worte. Und problematisch finde ich auch, dass die Ressourcen, nicht nur Energie, sondern auch Wasser, die wir dafür verbrauchen, immer mehr in den Hintergrund rücken. Also, wenn man sich anschaut, wo künstliche Intelligenz gerade eingebaut wird, zum Beispiel in Autos, und dann stellt man einfach während dem Fahren ChatGPT oder Gemini irgendeine Frage, dann rückt der Verbrauch, den diese Frage ja mit sich bringt, der Verbrauch von Ressourcen, rückt so viel mehr in den Hintergrund, als wenn ich das ein Fenster öffnen muss, da meine Frage reintippen muss. Das ist eh schon im Hintergrund. Das passiert alles, klar. Und viele Menschen denken da auch gar nicht dran. Aber wenn ich das so Stück für Stück immer mehr in den Alltag integriere, das geht irgendwann unter. Genauso wie es untergegangen ist, dass man dass auch eine Google-Anfrage so und so viel Wasser verbraucht zum Beispiel. Und das wird, ja, ich finde das ganz problematisch, wirklich.
Ich verstehe das. Ich dachte am Anfang so, ja, Umwelt, ich glaube schon, dass der Mensch irgendwie einen Weg finden wird, diese Umweltprobleme zu lösen, weil ich denke mir mal, da draußen, da ist so ein fetter Feuerball am Himmel, wir müssten eigentlich nur die Energie von dem abzapfen und irgendwie nutzen, der brennt noch 5 Millionen Jahre da oben, das wäre eigentlich gar kein Problem. Stattdessen bauen wir Atomkraftwerke, aber es stimmt schon, da ist so eine, wie soll ich sagen, so ein gewisser Luxusanspruch dahinter, dass ich in meinem Auto sitzen kann, kann ChatGPT fragen, wie groß ist eigentlich Johnny Depp und in welchen Filmen hat er mitgespielt? Das ist so weit ins Hintertreffen geraten, dass dieses Problem für die Gesellschaft egalisiert wird. Und wo du das gesagt hast, dachte ich mir, scheiße, stimmt schon. Es ist.
Ich überzeug
weil,
euch
weil
doch.
Das, weil dieses Problem. Ne. Ja, ich merke schon. Also du hast da natürlich recht und das ist halt eben genau das Problem, was wir haben, dass diese Firmen für den Profit im Prinzip alles opfern und zwar nicht nur dass die Ressourcen, die sie selbst haben, sondern unser aller Ressourcen und wir haben nur diesen einen Planeten und wenn wir dann in 50 Jahren, keine Ahnung, die Polkappen sind geschmolzen und die Leute hocken zusammen und es gibt Umweltflüchtende aus, keine Ahnung, die daheim, wo es 50 Grad hat, wo du nicht mehr leben kannst. Das ist cool, aber wir können ChatGPT jederzeit fragen, in welchem Film Johnny Depp mitgespielt hat. Das ist dann so die Unverhältnismäßigkeit.
Ja, total. Also ich finde, für diese Frage, da lohnt es sich schon, die Erde in Brand zu setzen. Also, wenn ich...
Johnny Depp ist halt teilweise auch ein charmanter
Ja,
Schauspieler.
Du, also...
Naja, also das Energiethema ist ja sowieso so riesig, das beschränkt sich ja auch nicht nur jetzt auf KI an sich.
Das ist richtig, ja.
Jede neue Technologie und alles braucht immer mehr Rechenleistung und so weiter und so fort. Aber naja.
Aber das wäre doch mal eine Sache, wo diese Tech-Firmen sich wirklich dem annehmen können. Stattdessen.
Naja, aber die Tech-Firmen, die stehen ja alle, die lecken ja alle einem Typen den Arsch,
sorry, das ist so, das ist, tut mir leid. Aber der ja überhaupt gar nicht an den Klimawandel glaubt.
Ja, ja, natürlich. So, warum, ja, klar, sollten sie das tun? Freilich bin ich komplett bei dir. Eben, das wollte ich gerade sagen, die fassen sich auf gut Deutsch lieber gegenseitig selbst in den Schritt, wie geil sie sind und wie geil sie KI machen, aber sie können es nicht monetarisieren. Sie machen da irgendwas, wie ich vorhin gesagt habe, das degeneriert irgendwie und die schieben sich gegenseitig Geld zu. Sie können es aber nicht richtig monetarisieren und sie verbrauchen da Ressourcen, die wir eigentlich nicht haben sollten oder die wir für was anderes hergeben sollten. Und aber niemand kann da was machen, weil das sehr wenige, sehr mächtige Menschen sind. Und das ist eben auch diese Hilflosigkeit, die ich zumindest manchmal fühle, wo ich mir denke, ja, macht denn keiner was? Also der amerikanische Präsident sicherlich nicht, weil der bereichert sich noch dran. Und bei uns in Deutschland irgendwie sowieso nicht. Und dieses politische Fass lasse ich jetzt, das lasse ich zu, da gehen wir jetzt nicht rein.
Wir machen sie
aber
dazu.
Es stimmt schon. Es ist eat the rich, Leute. Punkt.
Punkt.
Ja.
Punkt. Gut, nächstes Thema.
Das ist doch ein schöner Abschluss vielleicht. nee, alles wird gut, Freunde. Zum Beispiel GTA 6. Das wird richtig gut.
Das wird wahrscheinlich gut.
Auch wenn es wieder verschoben wurde. Ja, billiger Versuch, jetzt das Thema zu wechseln, aber ich ziehe es durch. GTA 6 Trailer kam raus im Mai. Mensch, das war spannend. Da war nicht viel KI zu sehen.
Ich habe nicht gesehen, deshalb erleuchte ich gerne.
Also ich habe ihn gesehen und ich musste, nachdem dann alle so ein bisschen, ich meine, das ist ja schon ein bisschen explodiert, so von wegen GTA 6 wird verschoben. Und ich dachte mir so, ja, aber warte mal, Red Dead Redemption 2 haben sie auch damals auch um ein Jahr verschoben. Also so eine lange Verschiebung muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Lass sie halt kochen, ne?
Nee, also ich glaube, da geht es auch nicht darum, dass jetzt dass es eine Verschiebung ist. Nämlich lange nicht die erste. Da gab es ja schon ein paar. Aber,
ja, aber
Ich glaube, das ist halt eher ein Meme mittlerweile. Die Leute machen sich halt drüber lustig, so, ach, jetzt schon wieder GTA 6 und da macht sich ja jeder drüber lustig, haha, noch, das keine Ahnung, richtig, ja. Noch Klimaneutralität vor GTA 6 oder was weiß ich, ne? Um nochmal kurz zurückzuschlenkern. Aber nee, sah auf jeden Fall richtig geil aus und ich freue mich sehr drauf, tatsächlich, das mal wieder auszuprobieren, mal wieder in GTA reinzusteigen, weil der letzte Teil ist jetzt 13 Jahre her, glaube ich.
Wow. Feeling old yet?
Feeling old yet, ja. Was hast du von dem gehalten, Max? Du hast gerade gesagt, du hast ihn gesehen, ne?
Ja, also ich bin jetzt auch kein so ein GTA-Hyper-Fan, ne? Ich habe die früher auch gespielt und so und freue mich drauf, aber mein Gedanke ist dann eher so, das wird vermutlich der größte Spiele-Release überhaupt ever jemals in der Geschichte der Menschheit. Können die denn überhaupt diese astronomischen Erwartungen befriedigen? Das ist das, was ich mich frage.
Das ist wirklich eine gute Frage. Das werden wir dann sehen. Also ich habe da auch so meine Zweifel, aber auf der anderen Seite, was wir bisher gezeigt haben, sah schon sehr, sehr gut aus. Auf der anderen Seite gab es ja aber auch diese GTA Remakes, die sie vor ein, zwei Jahren rausgebracht haben, die ja wiederum nicht für GTA 6 oder andere Rockstar-Projekte gesprochen haben. Aber ich glaube, vielleicht lag es auch daran und ich mutmaße jetzt einfach mal, dass sie einfach möglichst viele Ressourcen auf GTA 6 verwendet haben. Ist wirklich nur eine Vermutung oder eine Spekulation. Aber ja, an für sich sah die Technik wirklich sehr faszinierend aus von GTA 6. Also da wurden ja Kleinigkeiten auseinandergenommen, wo so ein Typ im Trailer ein Sixpack in der Hand hatte, Sixpack Bier, und da waren sie, und da hat sich das Wasser oder die Flüssigkeit, das Bier halt so bewegt, dass es sehr realistisch aussah. Und es hat einen großen Spaß gemacht, für mich zumindest das auseinanderzunehmen und da, oder beziehungsweise mich zu informieren darüber. Wir haben ja auch darüber einen Talk gemacht. Den hatte ich damals, glaube ich, mit Nils gemacht von GameStar Tech. Und das war ein spannendes Thema für mich und hat mich auf jeden Fall zu der Zeit viel beschäftigt.
Weil auch viel, viel Technik dahinter steckt. Und ich meine, sowas wie GTA 6, das können auch nur Menschen machen. Das kann keine KI machen. Die kann jetzt nicht auf Basis von GTA 5, GTA 6 erstellen. Also nur mal so am Rande. Man kann von Kunst halten, was man will, aber GTA 6 und GTA 5 sind Kunst. Und ich bin auch gespannt. Vielleicht, wie soll ich sagen, steppt GTA 6 das Game so ein bisschen ab, wenn du sagst, hey, da geht's drum, da hat ein Typ ein Sixpack gehalten und da ist das Bier drin geschwappt. Wenn wir uns dann grafisch auf so einer Ebene befinden, dann kommen vielleicht auch wieder bessere Grafikkarten, wo wir jetzt wieder zum Anfang zirkulieren. Vielleicht brauchen wir dann einfach die Nvidia, schlag mich tot, um das simulieren zu können. Mit Fake Frames, aber
ja, auf jeden Fall. Also auch, um nochmal auf die Erwartungshaltung einzugehen, es gab ja durchaus schon ähnliche Projekte, also zumindest so in meinem Bereich, in dem ich mich interessiere, zum Beispiel im Thema, im Bereich Musik. Ich weiß nicht, ob ihr die Band Tool kennt, beispielsweise.
Nee? Wer kennt sie nicht?
Wer kennt Vera anscheinend?
Ich kenne sie nicht mehr.
Also das ist eine Tool ist aber, die kann man auch schwer in einem Satz erklären. Tool ist so, du hast Tool gehört und dann bist du Anhänger, oder du hast Tool gehört und denkst dir, ja, nee, geh ich weiter. Es gibt kein Zwischendrin.
Ja, hate it or love it. Es ist eine progressive Rock/Metal-Band, die sehr coole, kreative Musik macht. Ich persönlich mag sie sehr und ich mag generell auch die Progressive-Genre sehr. Und die haben für ihr letztes Album, waren es 11 Jahre oder so, gebraucht. Und da war auch eine Erwartungshaltung natürlich riesig von der riesigen Fanbase. Und die haben es gerockt. Also ich habe keinen gehört, der enttäuscht davon war. Bestimmt gab es die Leute, aber ich bin der Überzeugung, dass Rockstar das rocken kann. mit GTA 6. Oder ich hoffe es zumindest auf jeden Fall. Wir werden es dann nächstes Jahr, oder haben sie es 27 von? Nee, schon nächstes Jahr. Nee, ne?
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, quasi in einem Jahr grob. Ich glaube, im November sollte es jetzt kommen. Mal schauen.
Oh. Aber ihr wisst ja auch, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Jetzt klaue ich dir die Überleitung, Jan, weil ich nämlich gerne über die Switch 2 sprechen würde. Go for it.
Jawohl.
Wo die Leute auch, wo sehr, sehr heiß gekocht wurde, als sie angekündigt wurde, und auch den Preis vor allem, und was haben sie nicht zum Boykott aufgerufen, und die Preise und ach nee, und ich kann ich mir nie leisten. Und dann hat Nintendo halt einfach den erfolgreichsten Konsolenstart ever hingelegt. Also dementsprechend, man sollte auch nicht so viel auf diese, wie soll ich sagen, diesen allgemeinen Buzz geben, weil am Ende ist es dann doch alles halb so wild, wie es am Anfang heraufbeschworen wurde.
Ja, Switch 2 war für mich auch ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Eben, ja, gerade diese Preisdebatte, aber nicht nur die Konsole selbst, auch die Spiele, ne? Mario Kart, wie hieß denn jetzt? World. Hat 90 Euro gekostet, Donkey Kong dann 80 und alles wurde irgendwie teurer. Und das ist schon auch ein Thema, was einen dann schon mit beschäftigt. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht überrascht war. Ich weiß noch damals, ich war, glaube ich, bei live im Studio mit Felix und AK. Und ja, Felix war schockiert vom Preis, aber ich hatte ungefähr vorher schon so gecallt, weil es geht halt so einfach in die Richtung. Ne? Also man hat es an der PS5 Pro gesehen und man wird das auch in Zukunft sehen. Also PS6 wird auch nicht günstiger werden, im Gegenteil.
Nee.
Ich vermute, dass sich das eher auf 800-900 Euro oder so belaufen wird. Mal schauen. Aber es ist und bleibt spannend auf jeden Fall, weiß auch nicht. Aber um bei der Switch 2 zu bleiben, habt ihr da Spiele, die euch interessieren? Hast du eine Switch 2, Maxe?
Ich habe eine Switch. Ich habe, darf man das hier erzählen, dass es weltweit, doch darf man erzählen, das ist ja bekannt, gab weltweit keine Testgeräte von Nintendo. Und ich hatte witzigerweise, als dann die Switch 2 zur Vorbestellung freigegeben war, hab ich das per Zufall entdeckt. An irgendeinem Abend, abends um halb zehn habe ich dann irgendwie geguckt, ja, Switch 2 kannst du vorbestellen. Ich denke so, hä, echt jetzt? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Und bin dann einfach zum Mediamarkt hin, habe das einfach mal durchgespielt, um zu gucken, ob ich sie wirklich vorbestellen kann. Und konnte es easy peasy machen und dachte mir so, nein, warte mal ab, du kannst sie ja immer noch stornieren oder du kannst sie immer noch an einen Freund weiterverkaufen, der sie haben will. Jetzt chill mal. Und dann wurde irgendwann klar, dass die Presse weltweit keine Pressemuster kriegt. Und dann hatten wir Glück, dass wir eben dieses Gerät hatten, das ich aus purem Glück einfach vorbestellt habe. Und die habe ich noch. Und ich spiele viel weniger damit, als ich am Anfang geglaubt hätte. Ich habe auch ein paar Titel ausgelassen. Also ich habe Metroid jetzt nicht gespielt. Ich habe sogar das Donkey Kong habe ich nicht gespielt. War auch dieses Jahr einfach, bei mir ist das immer in so Phasen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da habe ich mal Phasen, da spiele ich viel, dann spiele ich wieder fast gar nicht. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Switch 2 eine gute Konsole ist, die so ihre eigene Nische gefunden hat, die natürlich auch vor dem Namen lebt, ne? Nintendo macht halt Familienkonsolen und ich bin mir sicher, dass es da draußen, es gibt bessere Handhelds, aber halt nicht Nintendo Handhelds. Und diese Preisfrage am Anfang, die habe ich gar nicht so richtig verstanden. Ich habe als dann bekannt wurde, wie viel denn die Switch 2 kosten wird, habe ich das mal in einem Artikel verarbeitet und habe auch mal inflationsbereinigt die Switch 1 hochgerechnet und die würde heute 54 Euro kosten. Und die kostete jetzt 480. Und das ist nicht so ein großer Sprung. Also ja, es ist alles teurer geworden, aber das liegt daran, dass halt eben alles teurer geworden ist.
Amen. Wie ist es bei dir, Vera? Hast du eine Switch 2?
Nee, habe ich nicht. Ich habe eine Switch 1 immer noch irgendwo rumfliegen. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Man merkt, ich spiele damit nicht. Ich habe damals die mir vor allen Dingen für Animal Crossing gekauft. Das habe ich sehr intensiv gespielt darauf. Auch ein bisschen Pokémon und so weiter. Und dann kam aber irgendwann das Steam Deck und dann war die eigentlich vergessen. Also,
ja. Ja, das finde ich ja auch mega spannend. Das ist, ich weiß nicht, ob du jetzt noch großartig was zur Switch 2 sagen wolltest, Maxe.
Nö, ich wollte eigentlich nur noch erwähnen, dass die Ports auf der Switch 2 verdammt gut sind. Also ich habe Cyberpunk gespielt und was haben sie geunkt irgendwie so von wegen, ah ja, die Technik und kannst ja in die Tonne treten und so. Cyberpunk läuft auf der Switch wie Butter, wie warme Butter in der Sonne. Das hat mir mal wieder gezeigt, dass Technik nicht wahnsinnig hochwertig sein muss, sondern einfach kompetent sein und Spiele müssen gut portiert sein, dann läuft das auch. Da, ne, diesem ewigen, dem nächsten Hoch hinterherjagen, da war ich noch nie auf dem Trip von, war nie auf dem Hype-Train drauf und die Konsole funktioniert wunderbar. Es kommt am Ende halt immer auf viele Sachen drauf an. Aber Steam Deck, Jan.
Ja, Steam Deck, beziehungsweise war es bei dir Steam Deck?
Yeah.
Ja. Generell Handhelds, finde ich, ist auch dieses Jahr ein großes Thema gewesen. Auch schon jetzt die Jahre davor. Das Steam Deck ist nicht neu, aber es wird, finde ich, auch immer relevanter, weil es wird daran gearbeitet, es wird ein Betriebssystem dafür gearbeitet, dass es praktischer wird. Windows macht Anstrengungen, SteamOS ist am Start und so weiter. Wir haben auch, falls ihr euch für das Thema interessiert, Kollege Lin macht da ganz viele Inhalte zu und ist da leidenschaftlich mit dabei. Ich finde, das ist eine tolle Entwicklung eigentlich, dass das wieder so zurückkehrt, das Handheld. Weil es war ja lange verloren, dann kam die Switch und hat es zurückgebracht und jetzt kommen alle anderen auch langsam wieder mit dazu und sorgen für ein bisschen Konkurrenz auf dem Markt. Und ich persönlich freue mich eigentlich darüber, auch wenn ich bisher nicht so ein Gerät habe. Ich werde mir irgendwann eins zulegen, da bin ich sicher, weil es einfach eine tolle Sache ist. Aber wenn du schon eins hast, Vera, und du sagst, du hast jetzt dafür die Switch liegen lassen.
Naja, es gab...
Seit wann hast du jetzt...
Steam Deck habe ich jetzt seit das erste rausgekommen ist. Also es ist auch das allererste. Es ist nicht die OLED-Version, sondern die mit LCD-Display. Glaube ich. IPS-Panel? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kein OLED-Screen. Und heißt, ich habe die schon ein Weilchen. Und bei mir hatte das ganz einfach den Grund, weshalb das die Switch abgelöst hat, ist halt einfach, ich kann darauf halt meine Steam-Spiele spielen. Und ich hatte vorher immer das Problem, dass ich natürlich halt auf meinem PC gespielt habe, ein paar Spiele, und mir das dann teilweise das unterwegs weiterspielen wollte. Und dann habe ich mir doppelt gekauft, nochmal für die Switch dann, um es spielen zu können. Was ja total bescheuert ist eigentlich, weil ich zweimal den Preis bezahle und zwei Spielstände habe. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und deshalb hat das Steam Deck das dann halt relativ schnell abgelöst. Und auf der Switch habe ich dann... Ja, Animal Crossing war zu der Zeit dann auch schon irgendwie durchgespielt. Deshalb, also die Nintendo-eigenen Spiele habe ich dann teilweise immer noch so ein bisschen gezockt, auch sowas wie Zelda und so. Aber ja, meine Steam-Spiele konnte ich ab da dann halt einfach so zocken. Und das war irgendwie ganz, ganz komfortabel. Ja.
Das I second that. Das geht mir ganz genauso. Also ich bin kein PC-Spieler gewesen. Also natürlich habe ich schon auf dem PC gespielt, aber es war nie meins. Aber natürlich habe ich als Mann von Welt auch einen Steam-Account.
Oh.
Und mir hat das Universum dann gebrauchtes Steam Deck zugespielt. Und dann habe ich zugeschlagen. Und das ist als jemand, der nicht gerne am PC spielt, aber trotzdem weiß, was er an Steam hat, war das eine Offenbarung, weil du halt auf einmal wirklich fast alles auf die Hand spielen kannst und das Steam Deck ist eine gute Konsole, mal ganz davon abgesehen. Ich habe das auch öfter in der Hand als die Switch 1 oder die Switch 2 und deswegen finde ich auch, dass das Steam Deck im Grunde genommen eigentlich die größte Konkurrenz zur Switch oder Switch 2 ist, weil es ist so accessible. Es ist, ja, da ist Linux drauf, ja, die haben SteamOS und da kannst du ein bisschen mehr mitmachen und du kannst dich da reinfuchsen, wenn du willst. Aber für jemanden wie mich, der das gar nicht will, der das Ding halt einfach einschalten will und will halt ein paar Games auf die Hand zocken, ist das Steam Deck unschlagbar. Voll.
Ja. Also gerade das, ich habe gerade eben noch am Rechner gespielt, steige jetzt in den Bus und spiele genau da weiter. Das ist halt schon extrem sexy. Ja. Bei mir ging es genauso wie dir, Vera. Also ich habe mir dann Dark Souls nochmal auf der Switch gekauft und dann rennst du da mit deinen 20, 30 Frames rum und denkst, ah, oh, Mann, ist jetzt aber nicht so cool auf der Switch. Man gewöhnt sich dann dran und es war schon in Ordnung. Aber bei ein paar Spielen hat es halt gar nicht funktioniert. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Civ 6, momentan eigentlich seit Jahren halt, großer Civ-Fan und
My Boy.
das habe ich mir auch auf der Switch geholt. Das war ein Fehler. Also das Geld hätte ich mir sparen können. Erstens ist die Konsolensteuerung so meh und zweitens hakelt das halt schon in den ersten paar Runden. Also wer jetzt X4 Games nicht kennt, das wird halt mit der Zeit immer größer und du hast immer mehr Bauten und dementsprechend wird es halt auch rechentechnisch immer anspruchsvoller für den Rechner oder eben für den Handheld. Und wenn Civ schon in den ersten paar Runden, wo du so drei Felder entdeckt hast auf der Map, anfängt zu haken, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, dieses Problem hat halt das Steam Deck gelöst durch die Leistung und vor allem auch durchs Streamen, was man ja auch ganz gern vergisst, wenn man kann auch von seinem Rechner, also man kann es auf dem Rechner laufen lassen und es dann auf Stream Deck Steam Deck streamen. Jetzt haben wir
Stream Deck.
So, das ist auch eine sehr coole Sache. Der Lin zum Beispiel, den ich ja gerade eben schon erwähnt habe, der streamt auch mittlerweile sehr viel einfach vom Rechner. Und ja, man kann einfach sehr viel damit machen. Und dann kommt noch oben drauf, dass eben so Tech-Fans dadurch bedient sind, dass sie das noch anpassen können. Aber auch Leute wie du, Max, die halt sagen, weil ich werde das Ding in die Hand nehmen und ich werde anfangen zu spielen und das war's dann auch. Beide sind bedient mit dieser Konsole und ich glaube, das ist das, was auch so ein riesiger Vorteil oder noch ein weiterer riesiger Vorteil ist gegenüber der Switch und generell von Windows und SteamOS Handhelds. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft noch passiert, 2026. Auch wenn Thema Speicherkosten und so das momentan eher semi-gut aussieht, aber es bleibt spannend.
Ich glaube auch, dass das Valve das Steam Deck ruhig ein bisschen, wie soll ich sagen, mutiger hätte bewerben dürfen. Also es gibt ja noch andere Handhelds, Windows-Handhelds, wo ich mich dann schwerer mitgetan habe, die dann auch für eine Zielgruppe sind, die nicht das Steam Deck in die Hand nehmen oder die Switch. Aber gerade das Steam Deck ist so accessible, auch für, weiß ich nicht, für Kinder, sage ich jetzt mal so salopp. Valve hätte sich da mehr trauen dürfen, weil die sprechen damit mehrere Zielgruppen an. Die sprechen, wie du sagst, ja, die Leute an, die vielleicht ein bisschen modden wollen, die vielleicht ein bisschen dann dran rumschrauben wollen, in Anführungszeichen, und mich, der einfach nur zocken will. Und das ist relativ selten, dass solche Geräte mehrere Zielgruppen ansprechen. Also wenn ein neues Steam Deck kommt, und das wird mit Sicherheit irgendwann so sein, weil wir, ihr dürft ein bisschen mutig sein.
Ich glaube, das wissen sie jetzt aber auch. Das haben sie jetzt mittlerweile eingesehen. Das ist gut angekommen. Die Leute haben das denen aus der Hand gerissen am Anfang.
Ja.
Und ich glaube, jetzt wissen sie, dass sie da mit eine Goldader quasi gefunden haben. Und ja, man kann nur hoffen, dass sie da mehr machen. Aber sie machen ja schon mehr, um vielleicht überzuleiten auf ein verwandtes Thema, nämlich die Steam Machine. Weißt du, was ist da los? Habt ihr da Interesse dran? Sag mal.
Ja, schwierig. Wir hatten ja auch den Talk, also ich hatte den Talk mit Nils und Alex, wo wir in erschöpfenden Details drüber gesprochen haben. Und wir sind auch nicht so richtig drauf gekommen, für wen sich die Steam Machine denn jetzt wirklich so richtig lohnt. Sind es denn jetzt PC-Spieler? Die wollen ja aber eigentlich ein bisschen mehr Power haben. Sind es die Konsolenspieler, die hat aber Valve selbst gesagt, dass sie die nicht unbedingt ansprechen wollen. Und Nils sagte damals auch, dass er nicht glaubt, dass es die Konsolenlandschaft jetzt großartig verändern könnte. Deswegen, das ist so ein weder Fisch noch Fleisch. Ich kann das unfassbar schwer einschätzen. Ich habe kein Interesse, aber das kann sich noch ändern. Kann die Steam Machine komplett nicht einschätzen.
Mir geht's ähnlich. Also ich fand's auch, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, okay. Interessant.
My thoughts.
kann man sich ja mal angucken, warum nicht? Ich habe auch keine Konsole, also literally, ich habe weder eine PS5 noch eine Xbox hier rumstehen. Obwohl ich eigentlich...
Eine Switch.
obwohl ich eigentlich gerne eine hätte, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen oder es war dann auch immer so, dass ich ja, dass dann irgendwann mir ein Spiel, an dem ich Interesse hatte, was dann irgendwie PS5 Exclusive war oder so, dann irgendwie doch per Steam gekauft habe irgendwann. So, deshalb, ich bin eh nicht so im Konsolengame drin und dann habe ich so die Specs mir angeguckt und war so, naja, also, ja, weiß ich auch nicht. Also würde ich jetzt dann wahrscheinlich doch nicht kaufen. Deshalb, ja, ich sehe es ähnlich wie Maxo.
Ja, ich auch, Mensch, das aber. Da sind wir uns ja mal einig. Ja, ich finde, die haben halt ein großes Problem sich irgendwie geschaffen, weil sie haben ja schon das Steam Deck, wo sie eben diese Nische gefunden haben. Und dann habe ich halt einen PC zu Hause. Also, für was brauche ich denn jetzt eine Steam-Maschine? Okay, aber dann sagen sie, also dann halt natürlich die normalerweise sich eine PS5 oder halt eine Playstation oder eine Xbox kaufen würden sich dann vielleicht eine Steam-Maschine kaufen. Aber wie Max schon gesagt hat, das wollen sie dann nicht ansprechen. Und dann frage ich mich, ja, was, aber wer bleibt denn jetzt übrig? Weil ich als PC-Spieler bin es nicht. Und der hauptsächliche Grund, warum ich mir früher Konsolen gekauft habe und das in Zukunft aber wahrscheinlich nicht machen werde, ist, dass es halt, wie du es gerade eben schon angerissen hast, wäre, dass es halt Exclusive-Titel gab, die es nur da gab. Aber das hat jetzt Sony mittlerweile aufgebrochen. Das waren eh so die letzten, die es noch, beziehungsweise natürlich Nintendo. Nintendo macht das weiterhin. Bei denen funktioniert es auch noch. Aber ich werde mir wahrscheinlich die PS6 nicht kaufen, einfach weil ich weiß, wenn die ein Spiel rausbringen, dann wird das halt, ob es direkt der Fall ist oder ein Jahr oder auch nur zwei später, dann kaufe ich es mir halt irgendwann auf Steam. Und da ist für mich der Kaufgrund einfach weg. Also ich habe mir eine PS5 gekauft wegen dem Demon's Souls Remake und wegen Ratchet & Clank, dem neuen, Rift Apart, neu, also damals neu. Und diese Gründe sind jetzt dahin. Also, und die hat ja die Steam-Maschine gar nicht erst. Also, warum jetzt zu lang? Naja.
Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, aber ja.
Das ist, also es gibt ja noch Leute wie mich, die nicht am Rechner spielen, die dann eben sich die PS5 kaufen und dann vielleicht auch eine Steam-Maschine, wer weiß das schon. Was ich glaube, wo so ein bisschen das Problem liegen könnte, ist, Valve hat diese Steam-Maschinen angekündigt, zusammen noch mit anderen, zwei anderen Hardware-Produkten, aber sie sind auch da wieder sehr zurückhaltend gewesen. Sie haben nicht gesagt, ja, das ist der neue heiße Scheiß oder das macht die Steam-Maschinen besser, was die anderen nicht können, sondern das ist so, guck mal, hier ist noch eine Konsole von Valve, was die so alles macht, oder weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Dass sie einfach nicht mutig genug sind, das Ding an den Mann oder an die Frau zu bringen, und deswegen vielleicht hinter ihren Erwartungen auch zurückbleiben und hinter unseren Erwartungen. Da müssen wir halt mal gucken, wie sich es dann ausspielt, wenn das Gerät actually dann kommt. Aber ja, es hat für mich jetzt nicht so einen Kaufanreiz, weil wir mir den eben auch nicht so richtig gibt.
Ja, und weil halt, also ich finde halt, der Konsolenmarkt ist irgendwie mit Xbox und der PlayStation eigentlich recht gut bedient. Oder? Mhm. Also ich wüsste halt nicht, was Valve, ich sag eigentlich immer Valve, aber egal, mit einer Steam-Maschine da noch neuen Schwung irgendwie reinbringen wollen würde. Also ich check die Überlegung nicht so ganz, zu sagen, ach, wir machen jetzt mal so eine Konsole. Also raff ich irgendwie nicht so ganz.
Ja. Aber das ist ja irgendwie auch das Schöne an Valve, dass sie halt sagen, oh, fuck it, keine Ahnung, wir haben da halt Bock drauf, machen wir jetzt mal.
Das stimmt,
mal gucken, wie es läuft.
Ja, ja.
Ja, also aber vielleicht wird es ein Erfolg, wir wissen es ja nicht, wir sind natürlich auch viel jetzt in der Tech-Szene unterwegs und sind jetzt vielleicht nicht so casual wie andere Leute. Kann gut sein, dass halt Leute davon hören und sagen, hey, ich habe da Bock drauf und dann hole ich mir halt keine PlayStation oder eine Xbox mehr, sondern als nächstes die Steam-Maschine, das kann ja schon durchaus sein. Vor allem eben dieses Ökosystem, was ja durchaus auch ein Selling Point sein kann. Ne? Dann habe ich halt auf der Konsole meine Steam-Freunde und kann dann mit denen chatten und kann dann mit denen vielleicht, ich habe mehr Discord und so, wird es da dann auch drauf geben, wie bei anderen Konsolen auch. Aber ja, dann kann ich da halt meinen Spielstand weiterspielen und vielleicht nehme ich das als mobilen PC mit für irgendwie eine LAN-Party oder so, keine Ahnung. Also ja, da gibt es verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten, die jetzt vielleicht auf uns nicht zutreffen, aber es bleibt spannend und ich bin gespannt, wie das ankommt. So, auch wenn ich bezweifle, dass es so ein Hit wird wie das Steam Deck.
Ich würde euch gern von meinem persönlichen Highlight noch erzählen. Das ist jetzt an und für sich nichts Neues, aber es ist für mich neu. Ich habe mir nämlich dieses Jahr ein Foldable-Handy gekauft und habe nach 9 Jahren Apple den Rücken gekehrt, nachdem ich jahrelang iPhone benutzt habe. Und
wäre das schmerzhafter Blick. So, mein Gott, du Trottel.
Na, ich habe dazu auch gleich noch eine Story. Können wir gerne nochmal drauf eingehen, ja.
Also ich war auch nie so ein Apple-Jünger, ich war nie im großen Kosmos unterwegs, aber ja, ich habe das Honor Magic V3 in der Hand gehabt auf der IFA letztes Jahr, also 2024, und hat mich irgendwie total gecatcht. Dann habe ich mir das zugelegt und ich will jetzt eigentlich nicht mehr zurück. Ich habe da neulich einen Artikel auf Gamestar Tech drüber geschrieben, ich musste mein Hirn umverkabeln, umprogrammieren, weil dieses Aufklappen, ne, weiß ich nicht, 30 Jahre lang habe ich mein Handy in einer Hand und auf einmal kann ich es aufklappen und das ist schwer, diesem alten Hund, diesem einen neuen Trick beizubringen. Deswegen habe ich mich immer, wenn ich wusste, ich sitze jetzt länger in der U-Bahn auf der Couch im Badezimmer beim Arzt, habe ich mich dazu gezwungen, habe das Ding aufgeklappt, weil so ein großer Bildschirm, den finde ich schon sehr, sehr geil. Du kannst einfach sehr viel mit Picture-in-Picture arbeiten. Du hast mehr Free-Screen-Real-Estate beim Spielen. Ich zocke jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wenn, dann, weiß ich nicht, Ballertruhe auf dem aufgeklappten Handy ist halt viel geiler als auf so einem kleinen Bildschirm. Und für mich war das so eine Offenbarung. Es musste an mich ranwachsen. Aber eigentlich finde ich Foldables ganz geil und bin jetzt dann, wäre traurig, wenn ich wieder zurück müsste auf die normale Ratio. Habt ihr denn eine Meinung zu Foldables als solches?
Ja.
Nein, doch.
Also ist es okay, wenn ich anfange, Jan?
Okay. Ja, mach.
Also ich habe die Meinung, dass Foldables eigentlich nicht wirklich gebraucht werden. Aber das Ding ist, mir konnte noch nie jemand erklären, warum Foldables so geil sind oder was die für einen Vorteil gegenüber einem normalen Handy haben. Weil jeder sagt dann, ja, ich kann auf dem Ding 3 Fenster gleichzeitig öffnen, wo ich mir denke, wer macht das? Wer arbeitet am Handy und hat 3, okay.
Arbeitet nicht, aber.
Und hat.
Aber ich habe 3 Fenster.
Was machst du da? Was machst du da? Ich würde dir gerne mal so einen Tag lang, würde ich mal Mäuschen bei dir spielen und dann so auf deiner Schulter sitzen und dir zugucken, was du auf deinem Foldable machst. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, was darauf passiert, warum ich einen diesen großen Screen brauche.
Ich glaube,
ist das
in erster Linie,
creepy,
ich habe die gleichen
gesagt ein bisschen, ne?
Ich hatte 1-2 Gedanken dazu, aber ich habe da nichts gesagt.
Nein, das ist also ich habe ähnliche Gedanken wie du, Vera, allerdings in Bezug auf Tablets, weil ich mir immer denke, Tablets, ja, cool, die sind groß und die fühlen sich gut an, weil du so einen großen Bildschirm in der Hand hast und so, aber ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, mir ein Tablet irgendwie zuzulegen. Und mit meinem Foldable habe ich jetzt so einen Hybrid, den ich einfach, ein Handy, das ich aufklappen kann, wenn ich denn jetzt was lesen will, also wenn ich jetzt Nachrichten lese, es fühlt sich einfach für mich wertiger an, als so mit dem Handy da zu sitzen. Sondern ich habe, blöd gesagt, wie so eine kleine Zeitung in der Hand. Jetzt mal ganz symbolisch gesagt. Das finde ich super. Bei diesem Bild in Bild, ich zocke Ballatro, weil ich im Badezimmer sitze und habe oben rechts das WhatsApp-Fenster auf, weil ich gerade parallel mit meiner Frau chatte. Dann kann ich das einfach groß machen, mit einem Klick antworten und bin direkt wieder im Spiel drin. Ich muss keine Screens swappen. Das empfinde ich als sehr angenehm zum Beispiel. Soll ich mal kurz überlegen, was mache ich denn damit noch?
Aber Ballatro hauptsächlich schon.
Ballatro, da habe ich so viele Stunden drin, ich sag's euch. Ihr könnt es in dem Artikel lesen. Also für mich hat es eine andere Wertigkeit. Ich habe aber auch am Anfang damit gekämpft. Also ich verstehe den Aspekt, Vera, und habe am Anfang auch gedacht, oh ja, geil, ausklappen, großer Bildschirm. Und irgendwann machst du es nicht mehr, weil du dir denkst, naja, wenn ich jetzt irgendwie gucken will, wie wird's Wetter oder wie viel Uhr ist, hat mir jemand geschrieben, dann klappe ich natürlich nicht auf. Aber es gewinnt eine neue Wertigkeit, wenn man es dann tut und wenn man sich dann auch wirklich aktiv dran gewöhnt. Und das muss man tun, weil im Muskelhirn hast du halt einfach kein Foldable-Handy drin. Und dann fühlt sich das für mich nicht mehr an, wie ich lese was auf dem Handy, ich mache was auf dem Handy. Tastatur auf der Tastatur tippen. Viel geiler, wenn ausgeklappt, weil ich einfach große Wurstfinger habe und mich etliche Male vertippe. Viel angenehmer auf einer großen Tastatur im ausgeklappten Zustand. Das sind so kleine Lebenserleichterungen, die man am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, die ich dann immer so nach und nach festgestellt habe. Ich habe da auch eine Artikelreihe veröffentlicht, ne, so nach einem Ersteindruck, nach einer Woche, nach 4 Wochen. Und da habe ich mir das so nach und nach erarbeitet. Und man gewöhnt sich da dran und dann ist geil.
Okay.
Ja, also ich sehe es so, dass ich da wahrscheinlich auch Anwendungsfälle für hätte. Ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte genau einen Anwendungsfall, für den ich das gerne hätte, und zwar zum Magic Decks bauen. Da hätte ich nämlich gerne Multi-Windows, weil auf dem Handy ist das so ein Schmerz, sage ich euch. Das funktioniert einfach nicht richtig. Deswegen mache ich das am PC, aber abends liegst du dann im Bett und denkst, oh, jetzt noch am Commander Deck basteln, das wäre was Feines. Aber es geht einfach nicht so gut und da wünschte ich mir dann manchmal so ein schönes Foldable her. Aber ich habe neulich erst einen Artikel auch vor wenigen Tagen geschrieben über mein neues 250-Euro Handy, wo ich gesagt habe, ich habe jahrelang viel zu viel Geld ausgegeben für Handys, weil mir reicht das einfach. Und da will ich jetzt nicht anfangen mit einem Foldable, weil Foldables sind arschteuer, um das jetzt mal ganz neutral zu formulieren. Das kann man wirklich, das kann man so sagen. Das ist der beste Ausdruck dafür. Was hat deins oder was ist deins wert?
Was habe ich denn dafür gezahlt? 1,6, glaube ich.
Ja,
ich glaube, UVP ist 2, glaube ich.
Boah, überleg mal, wie viele Magic-Karten das wären, Max.
es ist natürlich ein absolutes Luxusprodukt und ich hätte es auch nicht gemacht, hätte ich das vorher nicht, ich hatte das auf der IFA gesehen, hatte das da in der Hand, konnte mir dann ein Testmuster reinbestellen und habe da dann ausprobiert. Also ich habe da wirklich lange mit mir gerungen, weil ich auch jemand bin, der nicht leichtfertig Geld ausgibt und habe dann gesagt, nee, ich brauche sowieso, ich will ein neues Handy und jetzt nehme ich halt mal das, weil es einfach der Smartphone-Markt ist auch relativ stagnant, ne, da kriegst du nicht jedes Jahr irgendwie total die coolen neuen Features. Und das war für mich was, wo ich gesehen habe, ja, das große Bildschirm, das könnte das Killer-Feature für mich sein. Und wenn es sich nur gut anfühlt, weil ich nicht auf so einem kleinen Handybildschirm alles machen will. Also macht das nicht nach, macht es nicht wie ich. Informiert euch vorher gescheit. Du hattest noch eine Story, Vera.
Ach so, ja. Mich würde natürlich jetzt interessieren, wenn du sagst, du bist nach 9 Jahren von Apple weg. Hat sich da irgendwas, also erstmal bist du generell mit allen anderen Geräten quasi im Apple-Ökosystem drin. Wie fühlt sich, nein, bist du nicht. Gut, dann können wir die Frage streichen.
Ja.
Und dann natürlich, vermisst du irgendwas an einem Apple-Gerät? Oder warum wolltest du nicht mehr... War es einfach, weil Apple keine Foldables hat, oder?
Ja, genau. Das war dann dieses, ich wollte sowieso wechseln, mir war es wurscht. Also ich weiß Apple zu schätzen und ich habe dann auch gemerkt beim Umstieg, es ist nicht so, weiß ich nicht, iOS, das ist mehr so, das ist noch ein bisschen, das flutscht noch ein bisschen besser. Da hast du einfach, das kann man nicht so richtig in Worte fassen. Das ist mehr so ein Gefühl, zumindest bei mir, es flutscht besser, es ist angenehmer in der Bedienung, es ist noch ein bisschen intuitiver, finde ich. Ja, es ist restriktiver von außen, Android ist da ein bisschen offener, aber dadurch ist es für Leute wie mich, die sich da jetzt nicht super reinfuchsen wollen, optimal, da finde ich mich zurecht. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn Apple ein Foldable herausbringt und ich sage in 5, 6, 7, 8 Jahren, ich baue jetzt mal ein neues Handy und da gibt es dann dieses iPhone Fold, nennen wir es jetzt einfach mal, das ist auch nicht super arschteuer, weil wenn Apple ein Foldable rausbringt, wird es noch arschiger teurer sein als das jetzt. Dann würde ich auch wieder zurückwechseln, weil ich das Apple-Ökosystem, zumindest iOS auf dem Handy, als sehr angenehm empfunden habe.
Okay, ja. Verstehe ich. Vielleicht wird es das iFold.
Oh Gott.
Das solltest du mal pitchen. Vielleicht sind da ein paar Millionen für dich drin.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht so schwer, darauf zu kommen. Ich habe seit September auch ein neues Handy. Es ist kein Fold. Zum Fold nochmal, ich bin auch keine Tablet-Nutzerin. Ich habe zwar ein iPad, aber dieses iPad nehme ich literally nur auf Reisen mit, weil ich dann abends darauf meine Serie gucken kann, im Hotelzimmer oder so.
So habe ich das auch gemacht, als ich eins hatte für die Arbeit.
Das stimmt nicht. Einen anderen Anwendungsfall habe ich noch, und zwar mein Kamerabild auf das Tablet zu packen, wenn ich ein Video aufnehme. Ah, das ist mein, ja, mein Monitor, wo ich dann sehen kann, ob alles passt im Kamerabild.
Ich dachte jetzt Balatro. Gut.
Balatro hat mich nicht so gecatcht. Aber ich habe schon von vielen anderen gehört, dass sie da irgendwie tausende Stunden reingesteckt haben. Nun gut. Aber ich habe auch ein neues Handy seit September. Und kleine Storytime dazu. Ich habe das noch nie irgendwo öffentlich erzählt. Aber kleine Storytime dazu.
Exklusive Einblicke. Tag-like wäre.
Und zwar wurde ja im September das neue iPhone vorgestellt von Apple, das iPhone 17. Und ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe ja in den letzten paar Jahren habe ich immer wieder Testgeräte von Apple bekommen. Und bei Apple ist es so, dass du die immer für ein Jahr bekommst. Also, dass sie das dann quasi immer mit ihrem neuen Launch des Gerätes einmal austauschen für die Presseleute. Und dann hast du quasi immer ein neues Gerät, kannst es dann reviewen. Also das Einzige, was im Vertrag dann halt drinsteht, ist, dass halt ein Video dazu irgendwie kommt. Oder wahrscheinlich bei Leuten, die irgendwie für die Presse schreiben, dann halt ein Artikel darüber. Whatever. Und ich weiß nicht so genau, woran es lag, aber dieses Jahr habe ich nach 6 Jahren das erste Mal kein Gerät bekommen von Apple. Und man konnte mir das nicht so richtig begründen. Ich könnte mir erklären, dass es ist nur eine Vermutung, es ist nicht in Stein gemeißelt. Ich muss hier ganz und einen ganz großen Disclaimer sagen. Es ist eine Vermutung von mir, dass denen vielleicht mein kritischer USA-Content nicht so gefallen hat, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls stand ich dann vor dem Problem, dadurch, dass ich ja dann kein Handy mehr in der Hinterhand hatte, sondern mich darauf verlassen habe, ich kriege das halt jedes Jahr so einfach, stand ich dann vor dem Problem, ja, was machst du jetzt? Jetzt musst du dir nach 6 Jahren das erste Mal wieder ein eigenes Handy kaufen. Und was soll es werden? Also will ich jetzt wieder ein iPhone? Will ich was von Google? Will ich irgendein anderes Android-Gerät? Will ich ein Foldable? Kurzzeitig stand auch irgendwie das, wie heißt das? Das, was man so einfach reparieren kann. Wie heißt das denn?
Fairphone.
Ja, das Fairphone.
Nee, das Fairphone. Nee, war das Fairphone? Nothing
Phone? Das Fairphone stand kurzzeitig Fairphone. Auch im Raum. Da hatte ich auch drüber nachgedacht, ob ich dann einfach wirklich einen ganz harten Cut setze und mit der entgoogelten Variante von Android vielleicht klarkomme. Also, weil ich dann irgendwie ganz so auf dem Trip war von wegen, weißt du was, ich sag mich einfach von allem los. Wo ich dann aber auch so dachte, naja, aber das Fairphone hat halt auch nicht so eine gute Kamera und ich bin ja Content Creatorin, heißt, ich brauche auf jeden Fall eine gute Kamera. Dann bringt es halt auch nicht so wirklich was, wenn ich Instagram, YouTube, TikTok nutze, dass ich eine entgoogelte Variante von Android auf meinem Handy habe, um keine Daten an Google weiterzugeben, wenn ich alle anderen Dienste ja eh schon nutze. Also ich bin in diesem Hamsterrad einfach drin, was soll ich machen? So, also das Fairphone war dann eben auch raus. Leider, ich würde es aber gerne mal testen. Fairphone, wenn ihr zuhört, vielleicht schickt ihr mir mal was zu. Und dann stand ich eben vor der Wahl, nutze ich jetzt einfach eins der Pixel-Handys, die ich hier habe. Ich habe von Google mal so ein Paket bekommen, wo eben die neuesten Pixel-Handys drin sind und so. Und das wäre eine einfache Variante gewesen, ohne viel Geld auszugeben, ein weiteres Handy zu nutzen. Und das, da stand ich dann eben vor der Wahl, wird es jetzt ein Android-Handy von Google oder kaufe ich mir jetzt wirklich ein iPhone? Ja, Ende vom Lied ist, ich habe mir ein iPhone gekauft. weil ich mich dann mit dem Gedanken daran, dass ich erstens wieder auf Android umsteigen muss, wenn ich mit allen anderen Geräten, und das bin ich halt nun mal, im Apple-Ökosystem drin bin, das ist mir einfach zu, ich glaube, da würde mir was fehlen. Und dann hat mich aber auch der Gedanke abgeschreckt, dass Android einfach sehr stark mit Gemini verknüpft ist und ich es nicht so, die KI nicht so füttern möchte mit was ich so mache an meinem Handy. Deshalb ist es ein iPhone geworden. Es ist kein iPhone 17 geworden, sondern ein 15 Pro Max, wie man hier sehen kann. Genau. Und ja, das ist die kleine Geschichte, wie ich nach 6 Jahren mir wieder ein eigenes Handy gekauft habe und mich für Apple entschieden habe.
Ich finde es aber gut, wie du am Anfang gesagt hast, dass du kein iPhone mehr bekommen hast oder meinst du, hast keine Ersatzhandys zu Hause gehabt. Und zwischendrin hieß es dann, ich habe noch ein paar Pixelphones
ja, aber zu Hause. Ich sträube mich so dagegen, die wirklich in meinem Alltag einzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wieder zurück auf Android zu wechseln, will ich nicht. Ich bin einfach, was soll ich machen? Ich bin ja einfach im goldenen Käfig. Ich fühle mich da wohl, was soll ich tun?
Wäre das anders, wenn Apple mehr in Richtung KI machen würde wie Google?
Gute Überleitung, Jan. ja, wahrscheinlich. Also weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Mich hat das dann natürlich in dem Zuge auch beschäftigt, wie viel KI bei Apple gerade so stattfindet. Und da werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, für mich war wirklich einfach der ausschlaggebende Punkt, dadurch, dass ich mit all meinen anderen Geräten im Apple-Ökosystem drin bin, ist es halt dann auch das Handy geworden. So, hätte ich jetzt ein Chromebook oder so, Gott bewahre, dann wäre es vielleicht schon ein Pixel-Handy geworden. Ich weiß es nicht. keine Ahnung. Aber das war für mich der ausschlaggebende Punkt, ja.
Aber da merkt man mal wieder, wie wichtig das Ökosystem ist, einfach, an dem man sich befindet. Man will es halt jetzt nicht irgendwie auf was anderes übertragen. Ja. Es macht einfach Arbeit.
Und Geld. Also ich habe da ja auch Geld reingesteckt hier in meinen Mac Mini und meinen Laptop und mein iPad, was ich nicht benutze. Aber so, da steckt natürlich auch Geld drin und das muss man dann auch erstmal haben, um das wieder alles umzuwursteln. Und ja, ich komme mit dem Workflow, den ich momentan habe, sehr, sehr gut klar. Und deshalb, genau. Aber KI und Apple, das ist ein Thema, was, also ihr merkt, ne, mein Thema ist vor allem, oder mein Steckenpferd ist vor allen Dingen KI. Dieses Jahr gewesen und ich habe mich dann natürlich in dem Zuge, weil mich eben die Google I.O. so beeindruckt hat auf eine Art und Weise, auch negativ beeindruckt hat, guckt man natürlich dann auch mal links und rechts, wie sieht es bei anderen Tech-Firmen aus und wie ist da für euch so was habt ihr so mitbekommen von Apple und KI?
Also, nicht viel. Aber wie ich höre, liegt es ja auch daran, dass zum Beispiel die Apple KI Siri, die es ja jetzt schon seit Ewigkeiten gibt, halt immer wieder umstritten ist. Und vor allem, weil sie, und das habe ich von Zungen gehört, die normalerweise nur gute Töne spucken über Apple, dass die halt ziemlich bescheiden ist und dass daran halt nicht gut gewerkelt wird und dass die quasi eher so das alte Überbleibsel ist und keiner kümmert sich drum und Apple hat das ganze KI-Thema verschlafen, heißt es ab und zu, höre ich zumindest nebenbei. Man mag jetzt vielleicht auch behaupten, dass sie das mit Absicht machen und da nicht mit drauf aufspringen wollen. Weiß ich nicht, ob ich das so, aber ich kenne mich nicht genug aus, aber ich persönlich habe immer so das Gefühl, da schwingt so ein bisschen die Fanstimme mit, die sagt, ja, die wollen halt nicht jetzt dem Hype hinterherrennen. Weiß ich nicht, ob das so ist.
Vielleicht sind das einfach zwei Sachen. Vielleicht sind das zum einen natürlich Kalkül zu sagen, hey, wir rennen jetzt nicht diesem AI-Knochen hinterher, so wie es viele andere große Tech-Firmen tun, weil Apple vielleicht einfach vorsichtiger ist. Vielleicht spielt aber auch ein Teil mit rein, dass das so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, Arroganz ist, aber so eine gewisse Selbstverliebtheit zu sagen, nee, wir sind in unserem Kosmos, das funktioniert alles gut und so eine große Änderung wie KI, die kloppen wir jetzt nicht einfach auf Biegen und Brechen in unsere Geräte rein, sondern wir warten da jetzt erstmal ab, dass das so zweierlei ist. Und sollte denn die KI-Bubble platzen, was ja seit Wochen im Raum steht, dann hätte Apple natürlich gut lachen am Ende.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, was du gerade gesagt hast, Maxe, dass sie, also Apple ist ja immer auf allen Bereichen eher in so einer abwartenden Position und guckt sich erstmal den Markt an und bringt dann ihr Produkt irgendwie raus. Und teilweise ist es dann für viele Leute schon zu spät. Ich glaube aber auch, sie können es einfach nicht. Also sie haben es einfach verschlafen. Ja, so blöd es klingt, sie haben es einfach verschlafen. Ja. Und ich finde es auch naiv zu sagen, so ja, die wollen das nicht. Nee, ich glaube, wenn sie könnten, dann würden sie. ich glaube nur, dass sie jetzt mittlerweile gemerkt haben, so ein bisschen, ah Moment, das kann auch ein Vorteil sein für uns. Weil wenn sie jetzt so das ganze Jahr sich so das mal angeguckt haben, wie der Markt darauf reagiert und wie auch Leute vor allen Dingen darauf reagieren, und mittlerweile nehme ich schon stark wahr, dass viele Leute davon genervt sind und abgefuckt sind, dass eben so viel mit KI gemacht wird und gerade auch in die Bildgenerierung gegangen wird und so. Dass sie dann sich gedacht haben, ah ja, das können wir auch zu unserem Vorteil benutzen. Merkt man jetzt auch schön an Weihnachtswerbungen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber zum Beispiel Coca-Cola hat ja eine komplett KI-generierte Weihnachtswerbung für ihre Coca-Cola-Flaschen da halt gemacht.
Da habe ich vorhin noch gelesen, so von wegen, ah ja, an dieser KI-Werbung haben wir wochenlang gesessen und haben kein Auge zugemacht. Und ich denke mir ja, Digi, warum habt ihr es nicht gleich richtig gemacht, wenn es sowieso so viel Arbeit ist?
Es sieht einfach scheiße aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese ganzen Tiere da, die dann irgendwie, oh mein Gott, Coca-Cola. Mal abgesehen davon, dass sich Tiere wahrscheinlich als letztes darüber freuen würden, wenn so ein Weihnachtstruck mit Coca-Cola durch ihren Wald brettern würde. Aber okay.
True.
So, und Apple hat das eben, die fahren jetzt einen anderen Weg. Die haben jetzt nämlich eine Weihnachtswerbung rausgebracht, wo sie handgemachte Tierpuppen, also wie so, wie nennt man das? So Handpuppen.
Handpuppen,
ne? Von Tieren genommen haben und damit so einen Weihnachtssong halt aufgenommen haben und das Ganze halt dann mit dem iPhone wurde gefilmt. Und da stecken halt überall natürlich menschliche Hände drin und das ist also alles menschengemacht. Oder auch das neue Slogan von Apple TV. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist ja jetzt so, das fächert jetzt so auf, wenn man Apple TV öffnet und ist so bunt und so. Und auch da haben sie das aus großem Glas quasi gemacht und mit verschiedenen Lichtern angeleuchtet und so. Und haben daraus dann dieses neue Logo gemacht. Also bei beiden steckt noch eine reale Produktionsfirma dahinter, die an einem Set ist, wo Leute arbeiten, bezahlt werden für ihren Job. Da steckt menschengemachte Kreativität dahinter. Und so. Und das finde ich in einer Zeit, wo alles irgendwie sehr KI-lastig ist, finde ich das sehr schön zu sehen. Und auch die Resonanz ist sehr positiv, wenn ich das so beobachtet habe. Weil viele Leute das natürlich dann feiern, dass es halt menschengemacht ist. So. Und dass vor allem
die Eier zu haben. Bitte? Ja. Ich wollte sagen, die Eier zu haben, zu sagen, wir sind Apple, wir machen jetzt eine Werbung mit Handpuppen, was halt so richtig im positiven Sinne diesmal Billo ist, finde ich stark.
Ja, absolut.
Finde ich auch eine gute Idee, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, da haben sie offensichtlich gemerkt, dass sie da reingehen können in die Nische, kann man ja fast schon sagen, der menschengemachten Inhalte von
schmerzlosen
Tech-Versionen. Finde ich auch cool.
Auf der einen Seite finde ich das mutig, weil das könnte natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Dass natürlich viele, viele Firmen auch einfach auf Profit aus sind und die Produktionskosten für solche Sachen gering halten wollen und deshalb dann zu KI greifen, weil da muss ich kein Set-Designer oder Lichtsetzer oder was auch immer bezahlen. Das kann natürlich nach hinten losgehen. Ich glaube nur, dass sie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung dadurch einen Fuß in der Tür haben und einen positiven dadurch. Ja. Finde ich spannend.
Vielleicht lachen wir in 10 Milliarden drüber und sagen, könnte ich noch an die Weihnachtswerbung von Coca-Cola 2025 erinnern, als sie es mit KI gemacht haben und alle sagen, hahaha, halten sich die Bäuche, KI. Ach, das war so ein Trend. Wir sind alle hinterhergerannt.
3D-Fernseher oder sowas.
Ja.
Schön wäre es irgendwie. Also ja, so KI-Werbung, das brauche ich nur wirklich nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Es wurde ja jetzt auch vor wenigen Tagen das erste komplett KI-generierte Musikvideo veröffentlicht. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Von einer Band, die uns allen etwas sagt. Und zwar Tokyo Hotel.
Oh nein. Echt? Ich finde die Kaulitz-Brüder eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Die sind ein bisschen trashy, die wissen das auch. Und die finde ich eigentlich ganz korrekt.
Ich mag die eigentlich auch, aber da dachte ich mir, okay.
Boah,
naja,
Leute,
gut.
Grundschuljahren wird euch zustimmen, aber
aber vielleicht ist es ja auch eine gute Möglichkeit, nicht zurückzugucken, sondern nach vorne.
Ja.
Und nach 2026, gibt es denn irgendwas, worauf ihr euch freut, nächstes Jahr technisch betrachtet?
GTA 6. Wenn es denn kommt, 2026, man weiß es nicht. Aber ansonsten bin ich jetzt auf, also das ist jetzt gerade so ein Wandel zwischen 25 und 26, bin auf FSR 4 gespannt. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, das ist jetzt, man kann es jetzt schon testen. Es ist also noch ein 25-Thema, aber das wird sicherlich auch 26 dann weitergehen. Und deswegen bin ich auf die Alternative von DLSS gespannt von AMD, also das Upscaling-Verfahren im Gaming. Also es gab ja schon lange FSR und FSR 4 will da jetzt halt ein bisschen aufholen. Ich habe mich bisher recht wenig dazu informiert, aber das wird noch kommen. Und ja, da bin ich zum Beispiel gespannt drauf. Mhm.
Ich bin vor allen Dingen auf den Smart-Home-Bereich gespannt. Und zwar nicht im Sinne von smarte Thermostate, sondern im Sinne von, ich bin darauf gespannt, inwiefern Robotik oder die ganze Geschichte mit Robotern im Smart Home, also im vernetzten, automatischen Zuhause, whatever, wie man das zusammenfassen möchte, aber wohin die Reise mit Robotern geht. Da wurde ja in diesem Jahr schon ein bisschen was angekündigt, dass dann halt so ein Alltagshelfer bei einem immer zu Hause ist und die Wäsche faltet und whatever. Aber ich glaube, da könnte 2026, das könnte noch spannend werden. Aber auch im Sinne von künstliche Intelligenz im Smart Home. Also, dass das irgendwie noch ein bisschen einen höheren Stellenwert bekommt und da noch ein bisschen dran rumgewerkelt wird. Das wäre zumindest ein Einsatz, den ich spannend fände. Genau.
Sehe ich, ja.
Und bei dir, Maxa?
Ich freue mich, also wir haben jetzt so ein bisschen so einen Heimkino-Bereich hier völlig außen vor gelassen, was aber auch daran liegt, dass sich da einfach gar nicht so arg viel tut. Also da tun sich mehr kleine Sachen. Nächstes Jahr kommt Dolby Vision 2 raus, was so ein bisschen auf der Software-Seite bei TVs was regeln soll, bessere Schwarzwerte und so weiter. Da freue ich mich drauf, weil das mal seit langem mal wieder was Größeres ist, wo man dem mal entgegenblicken kann. Und ich freue mich tatsächlich, und ich glaube, hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Ich bin gespannt, ob tatsächlich Apple das iFold-Name bei Vera zeigt, auch wenn ich mir es nicht kaufen werde. Ich bin interessiert, wie Apple das aufziehen würde, nachdem ich jetzt neu gewonnener, neu geborener Foldable-Fan bin. Würde ich mir das gerne angucken und dann über den Preis schimpfen. Obwohl ich es mir eh nicht kaufen werde.
Dann kommen wir in einem Jahr wieder zusammen und schimpfen über Preise, Robotik, Foldables. Und
wahrscheinlich
und
KI.
GTA 6 vielleicht.
KI, sowieso GTA 6. Und Handhelds ist auch noch so ein Thema, muss ich sagen. Man munkelt über neue Prozessoren und so, die in der Richtung spannend werden könnten, von wegen 4K auf Handhelds und so weiter. Das könnte auch noch spannend werden. Aber auch da ist, wie gesagt, die Preisthematik ein Problem. Aber ja. Wir haben jetzt eine ganze Weile geschwätzt über das Jahr 2025 und ich glaube, wir ziehen hier einen Schlussstrich.
Die Leute haben jetzt auf jeden Fall zwischen den Jahren im Hintergrund was zum Laufen lassen. Also.
Ganz genau. Ja, vielen Dank euch auf jeden Fall. Hat großen Spaß gemacht. Danke euch auch fürs Zuhören und oder Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es nächstes Mal heißt GameStar Tech Talk. Wir haben auf jeden Fall eine Menge für euch vor, auch wieder im nächsten Jahr, das ist klar. Und haltet die Augen offen nach CES-Inhalten, von denen wir euch vielleicht jetzt schon verraten dürfen, vielleicht aber auch nicht. Die CES ist auf jeden Fall Anfang Januar, also es kann sich nur noch um wenige Tagen bis Wochen handeln. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch.
Ciao, ciao, guck mal rein.
Frohe Weihnachten oder was auch immer noch kommt. Bis dahin. Ciao.